Die Wetterau hört Markus Forum.
Ja, schönen guten Abend. Das ist sozusagen spontan eine ganz neue Sendung auf der Welle West Wetterau. Wer letztes Jahr schon dabei war, weiß, das Markus Forum ist eine neue Veranstaltung der evangelischen Markusgemeinde in Butzbach. Normalerweise findet das Markus Forum in der Markuskirche statt, deswegen heißt es auch so. Und es werden interessante Gäste eingeladen auf ein Podium und dann gibt es sehr interessante Inhalte, die man dort hören kann. Und die Gäste kommen auch meistens ins Gespräch mit den Gästen. Tja, so ist das normalerweise. Dieses Mal geht das alles nicht. Wir sind es ja schon gewohnt in diesem Jahr. Wegen Corona werden einige Sachen ganz anders organisiert, als sie normalerweise sind. Und während wir das letztes Jahr aus der Markuskirche auch übertragen haben, damit man es im Radio hören konnte in der ganzen Wetterau und natürlich weltweit, haben wir gesagt, gut, dann machen wir das dieses Jahr so. Das Markusforum kann trotzdem stattfinden und wir machen es einfach nur als Radiosendung. Und ich freue mich, dass Michi Krause mit bei mir im Studio ist. Schönen guten Abend, Michi.
Hallo Stefan, schönen guten Abend und schönen guten Abend an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die beim Markusforum eingeschaltet haben.
Ja. Ich freue mich sehr, dass wir wieder so eine schöne Kooperation haben zwischen der Markusgemeinde und Radio WWW. Das Zepter der Sendung hast heute du in der Hand, obwohl du lange nicht mehr eine Sendung hier auf WWW moderiert hast. Aber die Leute kennen dich ja aus den Jingles, ne? Also die WWW-Hörer kennen die Stimme immer noch.
Das ist schön und das ist gut zu hören und gut zu wissen. Genau. Ja, du hast es gesagt, das Markusforum. Eigentlich im Podium in unserer schönen Markuskirche im Chorraum. Letztes Jahr im November hatten wir Peter Steutner zu Gast, den bekannten Menschenrechtsaktivisten. Er hat viel erzählt über seine Arbeit, über seine Zeit der Gefangennahme in der Türkei und über das, was er unter Solidarität versteht. Pfarrer Christoph Baumann und ich, wir haben so ein bisschen das Markusforum unter unsere Fittiche genommen und haben uns überlegt, wen können wir wieder einladen für dieses Jahr. Und wir sind auf einen spannenden Gast gekommen. Er ist Aktivist, er ist Autor und er wird mit mir heute darüber sprechen, warum er die heutige Konsumgesellschaft in Frage stellt, welchen Stellenwert Arbeit eigentlich hat, welchen Stellenwert Arbeit haben sollte und vor allen Dingen, welche Auswirkungen der Corona-Pandemie diese ganze Transformation von Gesellschaft, von Politik, von Umwelt und von Wirtschaft da noch auf uns zukommen und wie die Pandemie das beeinflusst. Und ich freue mich sehr, dass er heute hier ist, zumindest virtuell. Er ist nicht in Butzbach, sondern er ist uns zugeschaltet aus Einbeck bei Göttingen. Schönen guten Abend, Tobi Roswog. Schön, dass du da bist beim Markusforum. Herzlich willkommen.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung.
Wir haben eben gerade schon festgestellt, es ist von der Qualität her wirklich so, als würdest du bei Stefan und bei mir hier im Studio sitzen. Ganz, ganz toll. Und da auch nochmal ein großes Dankeschön an das ganze Team von der Radiowelle Westwetterau, die das hier super vorbereitet hat und vor allen Dingen technisch möglich gemacht hat. Es gibt so eine wunderschöne App, mit der du jetzt zugeschaltet bist und deswegen hören wir dich auch in einer sehr, sehr guten Qualität. Vielleicht stellst du dich mal denjenigen, die uns zuhören, kurz vor. Kurze Fakten, kurze Zahlen zu deiner Biografie. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
Ja, ich heiße Tobi Roswog ganz offiziell und wenn ich das so in drei Adjektiven beschreiben sollte, wäre das Schnacken, Schreiben, Schabernack. Also Schnacken so relativ viel als freier Dozent, so 150 Vorträge im Jahr an Universitäten, Kongressen, Konferenzen, an Schulen, überall da, wo ich eingeladen wäre, auch vermehrt in der freien Wirtschaft, letztes Jahr so VW oder auch die Bundesbank, wo ich dann sprechen darf, eben über das, was wir heute auch wahrscheinlich so ein bisschen besprechen werden. Das ist so der schnackende Teil, den ich sehr viel mache im Jahr. Jetzt durch Corona eher virtuell als real existierend vor dort stehend, genau. Der zweite Teil eben schreibend, autorenmäßig, hattest du auch schon gesagt. Da ist 2018 ein Buch rausgekommen, After Work, radikale Ideen für eine Gesellschaft jenseits der Arbeit. Das sage ich nicht, damit Menschen das kaufen sollen. Das können sie natürlich auch, wenn sie das im Buchladen ihres Vertrauens machen wollen. Aber das gibt es auch als PDF natürlich online, ganz im Sinne frei verfügbar Wissen allen zu machen. Genau, schreibt in einem Kollektiv, das IDA-Kollektiv, auch ein Buch haben wir da zusammen herausgebracht, das gute Leben für alle Wege in die solidarische Lebensweise, wo du auch gerade Solidarität ansprichst, ein ganz wichtiges Thema natürlich. und sonst immer Beiträge für Zeitungen, Zeitschriften oder eben auch andere Bücher, die da herausgegeben werden. Jetzt ganz neu erschienen ist eben sozial-ökologische Utopien, diesseits oder jenseits von Wachstumszwang und Kapitalismus. Ganz spannend. Genau, das so der schreibende Teil. Und dann hatte ich ja neben Schnacken und Schreiben noch Schabernack gesagt.
Genau.
Da gibt es so zwei Ebenen. Einmal der aktivistische, den du auch schon angesprochen hast. Das ist so, ja, der Hambacher Wald ist wahrscheinlich vielen bekannt. 2018 spätestens durch den doch sehr heißen Herbst, jetzt vor 2 Jahren genau gewesen. So die Frage nach einer radikalen Energiewende und der Frage eben nach Klimagerechtigkeit, wenn wir das 1,5-Grad-Ziel ernst nehmen wollen. Also da aktivistisch eben nicht nur über die bessere Welt schreiben und schnacken, sondern auch versuchen, sie aktiv mit zu gestalten. Das ist so der widerständige Teil vom Schabernack. Jetzt ist auch ganz spannend, vielleicht bei euch in der Gegend, auch eher Hessen, der Dannenröder Forst gerade, aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Und dann die zweite Ebene von dem Schabernack ist eben das initiatorische, aktivistische Dasein in Form von, lass uns auch diese anderen Selbstverständlichkeiten real möglich machen, also versuchen zu initiieren, verschiedene Räume mit Living Utopia, einer Bewegung, machen wir so Mitmachräume bis zu 1500 Menschen, auch durch Corona dieses Jahr gar nicht als Event, aber normalerweise schon, und ansonsten eben mittlerweile auch utopische Freiräume, die dauerhaft da sind. Jetzt ganz konkret sitze ich in einem, was ich vor 3 Monaten initiieren durfte, im K20 Projekthaus in der Nähe von Göttingen.
Das ist ein schönes Stichwort.
Vielleicht ist mir so viel.
Genau, dieses Thema, ne, zum, also was machen, was zum Leben erwecken, das ist ja auch was, was du dir auf die Fahnen geschrieben hast, etwas umsetzen, was in die Welt bringen. Und wir haben eben schon gehört, du sitzt in diesem K20, das ist in Einbeck bei Göttingen und das ist ein Haus, aber das ist sozusagen jetzt nicht dein Haus, dein Wohnsitz, wo du gemeldet bist, aber du nutzt es, weil es ja in gewisser Weise funktional ausgestattet ist, so waren, glaube ich, deine Worte. Vielleicht kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie es da ausschaut und was das für ein besonderes Haus ist, wo du gerade bist.
Ja, sehr gerne. Erstmal ist es ein wunderschönes, altes Fachwerkhaus, denkmalgeschützt sogar, an einem wunderschönen Leinepolder gelegen, traumhaft 1000 Hektar Naturschutzgebiet im Grunde hinter dem Deich, direkt anschließend am Grundstück ungefähr. Was es aber vor allem besonders macht, ist eben genau, was du gerade sagst. Es ist funktional. Das heißt, es ist kein klassischer Wohnraum, wo Menschen da irgendwie ihre Zimmer oder Wohnung mieten können und dann ist doch gut, können sie sich vielleicht auch ein bisschen engagieren neben der Lohnarbeit. Sondern hier die Idee ist, dass Menschen hierher kommen, weil sie sich engagieren wollen. Das heißt, im Grunde ein Nachhaltigkeitsprojekthaus, könnten wir es ganz niedrigschwellig nennen. Vielleicht aber auch politische Aktionsplattform, wo eben funktional Räume sind. Also hier sitze ich gerade in der Bibliothek beispielsweise, wo Bücher ausstehen, wo Menschen sich informieren können, wo sie gemeinsam auch mal in kleinen Grüppchen sich unterhalten können über das, was sie da gerade gelesen haben. Dann gibt es ein Büro mit 4 Plätzen, wo Menschen sich organisieren können, eben natürlich einen freien Internetzugang. Es gibt einen Seminarraum, 15 Schlafplätze aktuell. Darüber hinaus noch eine Werkstatt zum Werkeln und so weiter und so fort. Also im Grunde die Möglichkeit, hier sich zu organisieren und Banden zu bilden.
Normalerweise.
Und das alles vielleicht ganz spannend.
Ja.
Ganz spannend noch vielleicht, sind 3 Sachen noch ganz interessant dabei eben, dass es der Raum hier vegan ist, das heißt rein pflanzlich wird hier sich ernährt sozusagen, aber nur als dieser Raum, das ist ganz wichtig. Dann der zweite eben ist drogenfrei, nicht nur illegalisierte Drogen, sondern auch Alkohol und Tabak gibt es hier nicht. Und der dritte Punkt ist eben sogenannt tauschlogikfrei. Tauschlogikfrei nennen wir es, wenn Geben und Nehmen voneinander entkoppelt wird. Also Menschen können diesen Raum und dieses Haus hier einfach so nutzen, ohne etwas geben zu müssen. Meistens ja finanziell, wenn ich Seminare mache, heißt es, naja, dann musst du halt Geld geben. Nee, das machen wir hier nicht, sondern die Idee, freie Menschen in freien Vereinbarungen, die sich nach Bedürfnissen und Fähigkeiten organisieren.
Die Frage hatte ich eben auf der Zunge, als ich einstieg mit, normalerweise ist es ja so, ne, ich gebe meinem Vermieter die Miete und bekomme dafür, wenn ich das regelmäßig zahle, eben den Wohnraum gestellt mit einer Küche, mit einem Balkon, das, was ich eben haben will oder was wir vereinbart haben in unserem Mietvertrag. Aber das habe ich jetzt so richtig verstanden, das ist bei euch nicht so. Also ich kann jetzt nicht hinkommen und kann sagen, hier sind 200 Euro und ich hätte jetzt gern mal das Zimmer für einen Monat.
Nee, genau, das geht nicht. Das ist ganz wichtig. Hier ist die Idee, dass eben Menschen vor allem sich politisch engagieren, irgendwelchen Initiativen, Kampagnen, Projekten, wie auch immer nachgehen. Und wichtig dabei, dass es unabhängig vom Geldbeutel passiert. Also Menschen natürlich was reingeben können, wenn sie gerade was haben, aber das ist nicht die Bedingung. Das ist ganz wichtig.
Spannender Ansatz. Das ist, glaube ich, nicht das erste Projekthaus, was du gegründet hast. Gab ja, glaube ich, schon mal einige davor. Lass uns aber noch mal kurz ein bisschen zurückgehen in deiner Biografie, in deinem Lebenslauf. Du bist jetzt 30 Jahre alt, hast irgendwann mal die Schule abgeschlossen, hast dann, habe ich gelesen, angefangen, Religionswissenschaften und soziale Arbeit in Hannover zu studieren. Und dann gab es irgendwann einen Punkt, wo du gesagt hast, nee, ich mach das jetzt nicht mehr, ich muss irgendwas anderes machen. Was war das für ein Impuls, der dich dazu bewogen hat?
Ja, das ist immer so die Frage, was so der eine Moment ist, ne? Das gibt's natürlich viele immer. Aber vielleicht einen tatsächlich, der kurz davor war, vor der Entscheidung, dass ich bei einem freiwilligen ökologischen Jahr eingeladen war als Referent. Das heißt im Grunde, wo junge Menschen nach irgendwie ihrer Schule die Möglichkeit haben, ein Jahr lang sich irgendwie ökologisch zu engagieren in irgendeiner Initiative, in irgendeinem NGO, sei es irgendwie ATTAC, Janun, wie auch immer, ne? Irgendwelche Greenpeace oder so. Und da war ich eingeladen bei eines dieser Seminare und habe damals einen ganzen Tag gestaltet zum Thema so Tierbefreiung, Mensch-Tier-Verhältnis, wie gehen wir mit Tieren um. Und nach den 8 Stunden kam so ein Feedback und die waren doch überwiegend begeistert und meinten so, Tobi, wieso machst du das eigentlich nicht öfter? Und auf der Rückfahrt habe ich mich gefragt, ja, wieso mache ich das eigentlich nicht öfter? Und habe dann gemerkt, naja, weil ich ja noch studiere und gar nicht die Zeit dafür habe, wirklich das noch öfter zu machen, als ich es eigentlich gerade eben tue, aber eigentlich könnte. Und habe dann gemerkt, warum studiere ich denn noch? Und habe dann auch gemerkt, darauf finde ich gerade keine gute Begründung und habe dann entschieden, dann breche ich doch mein Studium erfolgreich ab, zugunsten eben meines Aktivismus und damals vor allem dann meiner, ja, pädagogischen Praxis, Bildungsaktivitäten, wie auch immer du es nennen möchtest.
Das heißt, du bist losgezogen, hast weitere Projekte initiiert, du hast viele Vorträge gehalten. Ich glaube, aktuell sind es immer noch 100 Pi mal Daumen im Jahr, jetzt wahrscheinlich eher virtuell als präsent vor Ort, aufgrund der aktuellen Situation. Hast du dafür auch Geld bekommen oder gab es da schon so einen Ansatz zu sagen, na, ich will eigentlich kein Geld dafür, ich will dieses Thema geben, nehmen, aufbrechen. Wie hat sich das bei dir entwickelt?
Ja, tatsächlich war das Losreisen und Zelte abbrechen damals in Hannover damit einhergehen, dass ich gesagt habe, okay, jetzt gehe ich noch einen radikaleren Schritt weiter und breche nicht nur das Studium ab, das ist ja relativ, ja, viele machen das ja glücklicherweise oder auch nicht, je nachdem, auf jeden Fall, wenn sie merken, das bringt nichts für mich, dann sollten sie es doch tun, finde ich. Machen auf jeden Fall relativ viele. Was nicht so viele machen, damit zeitgleich, was ich aber gemacht habe, zu sagen, okay, dann verschenke ich auch all mein Geld und gehe einfach raus und hoffe, dass das, was ich brauchen werde, da sein wird, einfach durch den Überfluss der Gesellschaft und schenke einfach alles, was ich so habe an Talenten, Fähigkeiten, Potenziale, wie auch immer. Und dementsprechend, habe ich nie einen Cent angenommen bei den ganzen Vorträgen. Damals so und 100, 150, jetzt letztes Jahr waren es sogar 175 Vorträge. Wow. Genau, habe das 2,5 Jahre so konsequent, dogmatisch fast schon durchziehen können, dieses geldfreie Leben, wissend, dass es natürlich auf verschiedene Privilegien gefußt hat, dass es überhaupt möglich war und gleichzeitig 2,5 Jahre das wirklich so konsequent durchziehen können.
Total spannend, aber was macht man, wenn man jetzt irgendwie merkt, ich brauche unterwegs was? Du musst vielleicht irgendwie in der Apotheke, brauchst ein Medikament, du hast jetzt besondere Lust auf ein spezielles Essen. Du willst was irgendwie ins Kino, ins Theater. Hast du dich dann irgendwie einladen lassen? Bist du mit Leuten ins Gespräch gekommen? Also wie hast du sozusagen das geschafft, für dich umzusetzen, wenn es doch mal eben so ein Bedürfnis gab, was in der normalen Welt eben mit einer Geldgegenleistung gekoppelt ist?
Total, genau. Im Grunde ist unser gesamter Alltag, jegliche soziale Interaktion mit Geld irgendwie verbunden. Wie geht das dann ohne? Ist natürlich eine wichtige Frage und eine kaum vorstellbare. Tatsächlich hatte ich natürlich das große Glück, noch einfach jung genug zu sein, um in der Familienkasse mit drin zu sein. Das ist so der größte, aha, okay, ist ja einfach dann. Das heißt, alles sozusagen rund um das Medizinische war abgedeckt, auch wenn ich jetzt in den 2,5 Jahren nicht krank wurde. Aber angenommen, es wäre der Fall gewesen, wäre das durch die Familienkasse sozusagen einfach gedeckt gewesen. Okay. Der andere Punkt aber, den du ansprichst, ist so kulturell oder auch Essen, irgendwas ganz Spezielles, irgendwie so einen Japs, so einem Bedürfnis nach. Hatte ich nicht einfach tatsächlich. Also ich habe einfach Glück, vielleicht auch da sehr genügsam sein zu können und zu dürfen und zu sagen, ja, was brauche ich schon groß? Na, eigentlich das, was gerade so anfällt. Und ich habe nicht jetzt irgendwie getauscht oder so, das ist mir wichtig, das genau überwinde ich ja oder möchte ich überwinden und kritisieren, sondern ich habe gesagt, naja, es gibt viel auch im Überfluss, also Essen zum Beispiel, um es auch ein bisschen politisch zu machen. Wir haben für 12 Milliarden Menschen genug zu essen, heute, hier und jetzt. Weltweit. Bei 8 Milliarden Menschen, die wir allerhöchstens gerade sind, blieben also noch 4 Milliarden Menschen zu ernähren locker möglich. Und trotzdem hungert knapp, eine ganz offizielle Zahl der FAO, der Food Agriculture Organization, 1 Milliarde Menschen. Wie kann das sein? Und da ganz klar im Grunde auch, ja, darauf hinzuweisen, was für ein Wohlstand wir uns hier aufbauen. Auf wessen Kosten der funktioniert und dass ich auch zeigen wollte, ich kann locker von diesem Überfluss noch leben, von dieser Wegwerfgesellschaft und möchte darauf hinweisen, so soll es doch nicht sein. lasst uns versuchen, anders uns zu organisieren. Also nicht immer neu, sondern das, was schon da ist, zu nutzen. Und das war im Grunde in eigentlich allen Lebensbereichen, jetzt bis auf Krankenversicherung, gar kein Problem. Also bei Lebensmitteln habe ich dann noch Foodsharing mit aufgebaut, eine Bewegung mittlerweile, zigtausende Leute, die sich da engagieren.
Die ist sehr bekannt mittlerweile, ne? Das ist eine große Plattform.
Sehr bekannt. Ja. Genau, 2012 haben wir die im Grunde initiiert. Ich habe die in verschiedenen Städten mit aufgebaut. Und darüber sozusagen Menschen eine ganz andere Wertschätzung auch zu Lebensmitteln versucht zu geben, zu merken, hey, ist doch wunderbar, wenn das eine Netz eben von Mandarinen, eine darin schimmelig ist, ist doch der Rest nicht kaputt. Das ist doch Quatsch. Also da wieder ein bisschen Wertschätzung zu schaffen. Und das in anderen Lebensbereichen eben auch. Es gibt, du hast es jetzt angesprochen, zum Beispiel Kino oder Theater.
Ja.
Ich erinnere mich tatsächlich, dass ich einmal im Kino war. Und zwar war da gerade Erwin Wagenhöfer, das ist ein ganz toller Filmemacher. Der hat damals den Film Alphabet, wo er so ein bisschen Bildungskritik hat, großartigerweise darstellen können. Und der war auch live da und meinte ich so, ja, Erwin, würdest du denn klappen? Ist gerade noch ein Sitz frei irgendwie, dass wir damit noch reinkommen? Und dann meinte er, ja, kein Problemchen, Tobi, komm hier und so. Also es ist ganz schön, was da auch für ganz andere Beziehungen dann stattfinden. Genau.
Und das alles über ein gutes Netzwerk auch. Jetzt hast du viel von dem erzählt, wie du das sozusagen erlebt hast, ja, dass es überhaupt kein Problem war. Klar, Krankenversicherung, ärztliche Versorgung ist, glaube ich, wirklich was Wichtiges, ein wichtiges Fundament, was abgesichert sein muss. Das war bei dir gegeben. Versuchen wir mal, die Perspektive zu wechseln. Wie haben denn die Leute reagiert, wenn sie mit dir ins Gespräch gekommen sind und hast gesagt, Mensch, also ein bisschen was zu essen wäre jetzt ganz schön oder ich hätte irgendwo auch gerne mal ein Bett für die Nacht und würde mich gerne mal hinlegen, kann ich bei euch pennen? Was ist dir da sozusagen von den Leuten entgegengebracht worden? Wie haben die darauf reagiert?
Also Essen tatsächlich habe ich wirklich entweder aus der Mülltonne oder über die Foodsharing-Kooperation organisiert und nicht irgendwie gesagt, ah, bitte, habt ihr noch ein bisschen Essen für mich? Genau, das ist was vielleicht nochmal Wichtiges, das klar zu machen. Und Übernachtungen, genau, waren tatsächlich in den meisten Fällen auch dadurch meine Vorträge schon locker organisiert, ne? Dadurch, dass ich halt immer wieder unterwegs war, nomadisch, also ich hatte gar keine feste Wohnung zu der Zeit. Und war immer da, wo irgendwie gerade noch eine Matratze über war oder so, wenn ich dann in der Uni in Mainz eingeladen war oder irgendwie auf der Konferenz XY hier, waren eigentlich überall irgendwelche Unterkünfte, Schrägstrich, eben irgendwie ein Dach über dem Kopf vorhanden. Wenn das mal nicht so war, das kam auch ab und zu vor, habe ich dann eben beispielsweise tatsächlich witzigerweise öfter mal bei irgendwelchen Kirchengemeinden oder wurde sogar angesprochen auf der Straße, die dann gesagt haben, hey, wie sieht's aus? Sieht's irgendwie so aus, als ob du ein bisschen nomadisch unterwegs bist. Brauchst du denn einen Dach über dem Kopf für heute noch. Also da haben wirklich die skurrilsten Sachen sich ergeben, die ganz wunderbar waren und heute Freundschaften sich daraus entwickelt haben.
Schön zu hören. Also auch da ist das Netzwerk wieder gut. Und ich würde jetzt einfach dir mal unterstellen, wenn du jetzt irgendwo im Lande unterwegs bist, du hast keine große Schwierigkeit, irgendwo ein Plätzchen zum Übernachten zu bekommen. Hier in Butzbach hätten wir dich auch untergebracht, aber ich denke mal, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist, irgendwo gibt es dann immer noch mal die Möglichkeit, dass du dann eben auch eine Matratze und ein Kissen hast.
Ganz genau. Und diese Freiräume, wie ich sie jetzt hier eben auch schon seit einigen Jahren mit aufbauen darf, wo ja die Idee auch ist. Genau, du kannst hier einfach hinkommen. Gibt es ja nicht erst, seitdem ich die aufbaue. Die gibt es ja schon viel länger. Ja. Und das ist ganz schön sozusagen, dass es da eben ein Netzwerk an Freiräumen gibt, wo klar ist, natürlich haben Menschen die Möglichkeit, ein Dach über dem Kopf zu haben.
Der Begriff Geld, der Begriff Arbeit, das sind ja wesentliche Begriffe auch, die dich sozusagen in deiner Haltung oder in dem, was du eben in deiner täglichen Arbeit machst, beschreiben. Du arbeitest sehr viel mit den Begriffen. Lass uns da mal ein bisschen draufschauen und da würde ich dich einfach um eine grundsätzliche Definition einfach mal bitten. Fangen wir mal beim ersten an. Geld, Money, was ist das für dich? Wie würdest du das beschreiben? Wie definierst du es?
Also Geld ist ein Herrschaftsinstrument, ein Machtmittel und eigentlich wird es so immer gelesen, ein Tauschmittel. Kurz und knapp einfach. Wir könnten noch viel Kritik daran äußern, weil das Problem ist, es teilt ein zwischen den Besitzenden und Besitzlosen. Diejenigen, die Geld haben, haben frei verfügbar im Grunde die gesamte Konsumgesellschaft und Möglichkeiten, ihre Bedürfnisse zu stillen. Diejenigen, die kein Geld haben, haben halt Pech gehabt. Werden im schlimmsten Fall sogar verhungern. Das erleben wir tagtäglich. Wir haben genug für alle, ich möchte es nochmal wiederholen. Und trotzdem werden nur zahlungskräftige Bedürfnisse erfüllt. Also Menschen, die nicht über dieses Geld, also einen Gutschein letztendlich verfügen, das müssen wir uns klar machen, haben halt Pech gehabt innerhalb unserer Gesellschaft. Und da würde ich sagen, das darf nicht sein. So eine reiche, so eine wohlständige, so eine Welt in Fülle, die Mangel konstruiert, ist aus meiner Perspektive mehr als problematisch.
Wie kommen wir denn jetzt von diesem konstruierten Mangel weg? Was gibt's da für Ansätze oder für Lösungen?
Friederike Habermann vielleicht als eine sehr spannende Person, Historikerin, Ökonomin, Politikwissenschaftlerin auch promoviert, hat ein schönes Buch geschrieben, Economy. Economy als ein Wortspiel zwischen Economy und Commons, also Wirtschaft und Commons. Die Idee sozusagen, wenn wir so sprechen wollen, das Gegenteil von Eigentum, also im Grunde so Allmende, würden wir vielleicht früher im Mittelalter gesagt haben, oder Gemeingut sozusagen. Und in ihrem Economy-Projekt und im Grunde Idee einer prozesshaften Transformation auch, beschreibt sie zwei Prinzipien. Und das eine Prinzip ist ganz großartig auf diese Geldfrage anwendbar und auch auf die damit hinterfragte Tauschlogik. Und zwar sagt sie, beitragen statt tauschen. Und beitragen statt tauschen, wie ich finde, bringt es wunderbar auf den Punkt, dass klar ist, lasst uns Menschen einen leistungsfreien Selbstwert ermöglichen. Brakelmann würde das sagen, auch ein Theologe übrigens, der diesen leistungsfreien Selbstwert als einen Begriff prägte, zu sagen, du bist wunderbar so, wie du bist. Und als Mensch, so wie ich glaube, ganz stark, möchtest du gestalterisch dich der Welt hingeben, irgendwas kreieren, irgendwas schaffen, irgendwas machen. Und trag einfach bei, was du beitragen möchtest, aber verwerte dich eben nicht. Also setz dich nicht in Wert und tausche deine Lebenszeit in Form von Arbeit sozusagen an deine Chefin. Und jetzt kommen wir zum Begriff eben der Arbeit, das hängt nah beieinander, sondern trag einfach bei. Und es wird sich ausgehen am Ende. Das ist der große Punkt, den Menschen sich kaum vorstellen können, das kann ich auch verstehen, weil wir ganz anders sozialisiert sind, ganz anders bisher von diesen Konstrukten eben Geld, Arbeit, Eigentum und Tauschlogik geprägt sind. Wettbewerb, Konkurrenz, das sind alles Ausbeutung, Entfremdung, Sachen, die damit einhergehen und gar nicht eine andere Vorstellungswelt, andere Selbstverständlichkeit lebten bisher. Deswegen lade ich immer ein, besucht diese utopischen Freiräume, geht mal zu diesen Events, was passiert mit euch dann? Und das finde ich ganz spannend. Also da zu merken, mein Großvater, um nur eine Geschichte kurz zu zählen
gerne.
Und anekdotisch das Ganze zu machen. Passt es?
Ja, gerne. Hau raus.
Ist der Punkt, dass 10 Jahre lang mein Großvater und ich, der Jüngste im Grunde damals noch am Tisch und der Älteste dann, sich auf den Familienfeiern gestritten haben über eine bessere Welt. Und irgendwann kam so, Tobi, du bist doch Kommunist. Und dann meinte ich immer, lieber Großvater, weil ich wusste, dass er erzkatholisch ist, ich bin kein Kommunist, sondern ein Christ, der die Botschaft Jesu ernst zu nehmen versucht. Wir müssen nur denken an Matthäus 6,24. Ihr müsst werden zwischen Gott und dem Mammon und könnt nicht zweier Herren Diener sein. So ausdrücklich, so radikal hat es der Mann aus Nazareth gesagt. Das könnten wir jetzt auch im Islam finden übrigens und im Hinduismus, aber egal. Der Punkt, der mir da wichtig ist, ist, dass ihn das natürlich erstmal gestört hat und er merkte, wichtig ist mir eben jetzt zu klar zu machen, 10 Jahre lang haben wir uns gestritten eben. Mal hat er besser performt argumentativ, mal manchmal ich. Toll, am Ende ist nicht so viel bei rumgekommen. Nach 10 Jahren war er im ersten Projekthaus in Mainz bei uns. Ich habe ihm alles gezeigt, mit 93 Jahren, da muss ich das vorstellen. Ein Mensch, der im Grunde 93 Jahre dann ganz anders gelebt hat, kommt auf einmal in so einen utopischen Freiraum, guckt sich alles an, ich zeige ihm alles. Und am Ende sagt er, nimmt mich zurück, Tobi, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Hier ist ordentlich und sauber, hier packen die Menschen echt was an und hier wird also was geschafft. Wow! Und das ist der Punkt tatsächlich. Nicht, dass er von heute auf morgen dann ganz anders leben wollen würde oder sofort anfinge damit, aber Schritt für Schritt es wenigstens erlebbar war, damit erfahrbar und der Möglichkeitshorizont geschaffen war.
Er hatte sich nicht vorstellen können und ist aber dann sozusagen mit der Realität oder mit dem konfrontiert worden, was du aufgebaut hast und hat es da ja mit allen Sinnen erleben können, ne? Und zwar nicht so, wie er sich das vielleicht in seinen kühnsten Träumen nicht vorstellen konnte, aber er hat auf einmal gemerkt, es funktioniert oder es kann funktionieren.
Ganz genau. Ganz genau.
Jetzt ist das sozusagen eine kleine Insel der Glückseligkeit, ein kleiner Mikrokosmos, wo es funktioniert. Jetzt ist unser Land, unsere Gesellschaft, Europa, die Welt doch ein bisschen größer. Wo sind denn da die Grenzen oder gibt es eigentlich überhaupt keine Grenzen? Also könnte man das jetzt eigentlich überall mal ausholen und sagen, Mensch, vergesst doch dieses Machtmittel Geld, das bringt doch alles nichts. Konkurrenz und so weiter, das ist ja eh ein schwieriges Feld. Wirtschaftswachstum, wer braucht überhaupt noch dieses ganze Wachstum? Es geht auch anders. Vielleicht auch nochmal so ein bisschen weitergekitzelt, welche Initiativen gibt es denn sozusagen über den deutschen Tellerrand hinaus, die du kennst, die eben auch an diesen Themen mitarbeiten?
Jetzt hast du super viel angesprochen. Ich versuche mal 2, 3 Punkte nur aufzumachen. Du hast zum Beispiel auch Wirtschaftswachstum angesprochen. Glaube ich, ein Punkt, der mehr und mehr glücklicherweise ja dekonstruiert wird, zu merken, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Dieses immer weiter, schneller, höher, besser. Seit 1972, ich glaube sogar in der Ankündigung wurde es ja versucht ein bisschen zu erwähnen, wissen wir seit den Grenzen des Wachstums des Club of Rome, dass eben auf einem begrenzten Planeten kein unendliches Wachstum möglich ist. Das ist eine rein physikalische, ganz einfache Evidenz. Das sich also deutlich zu machen, ist, glaube ich, wirklich mehr als wichtig. Und dann könnten wir noch mehr andere Sachen aufmachen. Du hast auch aufgemacht den Punkt, naja, aber Insel der Glückseligkeit, auch hier gibt's Konflikte, hier gibt's Herausforderungen. Ich glaube, da dürfen wir eben Schritt für Schritt im Prozess uns ranmachen und gucken, okay, wie können wir jetzt diese anderen Selbstverständlichkeiten mehr und mehr durch andere Methoden, durch andere Möglichkeiten, durch andere Instrumente wirklich schaffen. Und dann natürlich auch, es geht nicht darum, dass von heute auf morgen alles anders wird. Das ist ein Prozess. Das geht nicht so schnell. Wenn wir von heute auf morgen Geld abschafften, dann wäre damit wahrscheinlich auch wenig geholfen. Es wäre tatsächlich wahrscheinlich eher erstmal chaotisch ein bisschen. Schritt für Schritt aber den Weg zu gehen, immer geldfreier. Das ist eben auch mein Impuls, den ich geben möchte. Geldfreier zu werden, also sich zu fragen, was brauche ich eigentlich wirklich, ermöglicht, arbeitsunabhängiger zu werden. Und arbeitsunabhängiger zu werden bedeutet, mehr freie Zeit zu haben, zu schauen, was ist eigentlich mein Talent? Was ist meine Berufung? Was ist mein Potenzial? Und das dann wirklich auch unkommerziell in Kollektiven solidarisch reinzugeben, das, was da im Potenzial rauskommt, ohne dafür wieder Geld zu nehmen, sondern als Commons sozusagen zu schaffen. Jetzt fragst du auch zu Recht, dritter Punkt vielleicht an dem, was du großartigerweise reingebracht hast, was gibt's denn da über Deutschland hinaus für Initiativen, für Bewegungen, die schon Ähnliches leben? Und da gäbe es eine Fülle zu nennen an Möglichkeiten, vielleicht um auch diesen widerständigen Impuls mit reinzunehmen und zu merken, naja, wenn eine andere Welt versucht wird zu leben und vor allem nicht mehr nur im Kleinen vielleicht mal in so einem Häuschen, sondern schon in Gegenden, also Gebieten fast schon, wo in Ortschaften Menschen sich mehr und mehr organisieren, fallen mir nur, um Beispiele zu nennen, zwei ein. Und zwar in Chiapas, Mexiko, die Zapatistas. Vielen durchaus auch bekannt, also gerade so um das Millenniumsjahr im Grunde, spannende Sachen dort passiert. Zapatistas im Grunde als eine Bewegung, die es geschafft hat, zu gucken, ja, wie wollen wir versuchen, eben anders zu leben und aber auch im Widerstand gegen doch dann Kräfte, die alles andere als zaghaft waren, sich behaupten zu können. Oder jetzt ganz aktuell im Grunde Rojava, also im Grunde im Kurdistan, wie auch immer du es nennen möchtest. Also die Idee auf jeden Fall zu sagen, okay, wie können wir wirklich schaffen, dass wir großartigerweise nicht nur irgendwie die ökologische Frage, die ganz wichtig ist, mit reinbringen, sondern auch die, wie gehen wir im Geschlechterverhältnis mit den sogenannten und als weiblich gelesenen Frauen um und so weiter und so fort. Ja? Also da gibt es ganz viele, wie ich finde, spannende Bewegungen. Das sind jetzt natürlich zwei Extreme, die auch noch die Widerstandskomponente drin haben.
Okay. werden wir uns vielleicht auch nochmal genauer anschauen. Stichwort Fragen, weil ich ja doch jetzt sehr viel gefragt habe und dich hier gelöchert habe. Stefan, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, dass ich nicht nur Fragen stelle oder du dich auch beteiligst. Du schreibst, glaube ich, auch fleißig mit.
Sammelst schon mal ein paar Fragen.
Du sammelst schon ein paar Fragen. Dadurch, dass wir das Ganze jetzt eben über das Webradio ausstrahlen, haben wir auch die Möglichkeit, dass eben Zuhörerinnen und Zuhörer sich einklinken können, mit Tobi sprechen können. Wie geht es?
Ja, Sie können einfach anrufen, 06033 895 165. Am Hörertelefon sitzt der André heute Abend und nimmt Ihre Gespräche entgegen und stellt sie dann zu uns ins Studio durch. Und dann können Sie Tobi einfach die Fragen stellen, die Ihnen vielleicht jetzt auf der Seele liegen, wo Sie denken, das kann doch so gar nicht gehen. Was erzählt er denn da? Oder Sie erzählen, ja, ich kann mir das schon vorstellen, weil ich habe Folgendes erlebt. Also das können Sie gerne mit einbringen. Einfach anrufen 06033 895 165 oder Sie schreiben uns eine Mail an studio@radio-www.de und www natürlich mit 3e.
Da kommt das Ganze auch an. Arbeit hast du eben schon mal etwas umrissen und ja sozusagen in deinen Definitionen gebracht und dass dir das Thema wichtig ist, hast du auch eingangs schon gesagt, du hast ein Buch dazu geschrieben, es heißt After Work, vor 2 Jahren rausgekommen. Ich habe mir dazu auch ein paar Rezensionen durchgelesen und unter anderem eine gefunden, die das, glaube ich, ganz gut beschreibt und auf den Punkt bringt. Und zwar sagt Brigitte Kratzwald von Kontraste, ein erfreulich unideologisches, dafür aber umso authentisches Buch um eine Vision für eine Gesellschaft jenseits der Arbeit. Wenn wir jetzt jenseits der Arbeit sind, arbeiten wir dann gar nicht mehr? Sind wir dann wirklich in einem Spektrum, in einem Feld, wo wir nur noch das machen, was uns Spaß macht?
Danke, ein ganz wichtiger Punkt, weil er der ist, der meistens widersprüchlich ist und erstmal Menschen ermöglicht, vielleicht irgendwelche technophilen, digitalisierten, großen Automatisierungsutopien aufzumachen nach dem Motto, ja, dann wird irgendwie nur noch die Maschine für mich arbeiten, der Roboter oder wie auch immer, und dann ist doch alles gut und ich mache nur noch das, worauf ich Lust habe. Das wird nicht so sein. Das ist wichtig. Und da können wir auch Brigitte Katzweil-Zuger zitieren an der Stelle, die großartigerweise sich ja auch mit dem Thema viel beschäftigt, als große Commons-Forscherin aus Österreich, die aufmacht, es geht darum, zwischen Lust und Notwendigkeit tätig zu werden. Also zwischen Lust und Notwendigkeit meint jetzt ganz konkret gesprochen, nachts um 2:30, wenn das Kind, auf das ich mich beziehe, um das ich mich kümmere, wie auch immer, das ich von mir auch meins nenne, wenn das Kind um 2:30 nachts schreit, in 95% der Fälle sage ich intrinsisch motiviert, ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als jetzt dort hinzugehen, aufzuwachen, also mich drum zu kümmern. In 5% der Fälle sage ich, puh, also wenn ich ehrlich bin, habe ich da keinen Bock drauf. Und trotzdem tue ich es, weil es notwendig ist. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Also es ist nicht die Welt, in der wir irgendwie morgens irgendwann mal aufstehen und sagen, ach ja, was mache ich denn heute? Sondern uns natürlich ganz klar organisieren. Zwischen Lust und Notwendigkeit eben uns bewegen, das Tätigkeitsfelder zu tun, die wirklich dran sind, damit wir als Gesellschaft uns organisieren können. Und vielleicht noch eine weitere, übrigens auch Theologin an der Stelle und Ökonomin zu zitieren, Ina Praetorius. Oder ins Feld zu führen. In der Praetorius, die darauf hinweist, es geht um die Wiederentdeckung des Selbstverständlichen. Also natürlich ist es selbstverständlich für mich, nachts aufzuwachen, um 2:30 aufzustehen, auch wenn das Kind schreit. Auch wenn ich sage, puh, ehrlich gesagt würde ich auch gerne mal wieder eine Nacht durchschlafen. Also das finde ich was ganz Interessantes und Wichtiges, wenn wir uns das deutlich machen.
Das ist ein spannender Punkt. Ich bin im Geiste gerade mal 3 Nächte zurückgegangen, weil ich da in der Tat mit unserer Tochter dieses Thema hatte, die sich um 2:30 mal gemeldet hat. Klar, ich kann dann auch weiter schlafen, aber in der Tat ist es, wie du sagst, selbstverständlich, dass man sich eben um das Kind, was 1,5 ist und gerade Zähne bekommt, kümmert, weil es eben ja Schmerzen hat und nicht schlafen kann. Also muss ich für das Kind da sein. Nochmal zu den Begriffen Lust und Notwendigkeit. Sind es dann, habe ich das richtig verstanden, sozusagen 2 Pole, in denen wir uns bewegen sollten? Also das zu machen, was sozusagen große Lust macht, Spaß macht, was sozusagen auch unserem eigenen Antrieb, unserer eigenen Kompetenz, unseren eigenen Fähigkeiten entspricht. Und das andere aber eben zu machen, weil es wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine notwendet?
Ganz genau. Bin ich voll bei dir. Gut zusammengefasst, ganz genau. Also könnte ich noch länger natürlich jetzt ausführen, aber im Grunde fasst es das im Kerne zusammen. Also dass wir nicht mehr so entfremdet, also wirklich fremdbestimmt statt selbstbestimmt eben irgendeiner Tätigkeit nachgehen, irgendeiner Lohnarbeit eben, weil wir dafür Geld bekommen, also eine extrinsische Motivation in den meisten Fällen mich dazu bewegt, dann morgens um 7 Uhr aufzustehen. Und dann in den meisten Fällen, und das finde ich ja auch spannend, Menschen sagen, boah, eigentlich habe ich da gar keine Lust drauf. Also was mache ich denn hier eigentlich? Also einen sogenannten Bullshit-Job nachgehen, mit David Graeber gesprochen, ein Anthropologe, damals an der Yale University, mittlerweile in London lehrend. Da sich also deutlich zu machen, dass wir viele der Bullshit-Jobs endlich mal wegstreichen können, wo Menschen von sich selber sagen, ey, das ist sinnlos, was ich hier tue. Gar nicht von mir jetzt irgendwie objektiv beschrieben, sondern eher so ein Ding von, was Menschen von sich selber sagen.
Wenn wir uns mal so eine Liste aufmachen und schreiben da oben drüber Bullshit-Jobs, welche Jobs würden wir denn da auf die Liste draufschreiben? Das fände ich jetzt mal spannend.
Ja, also tatsächlich ist wichtig, dass es mir darum geht, gar nicht zu sagen, du hast einen Bullshit-Job, du nicht, du vielleicht ja, du schon. Klar kann ich das irgendwie streitbar ins Feld führen, aber mir ist wichtig, dass es nicht darum geht zu sagen, ich habe jetzt hier irgendwie die Weisheit mit Löffeln gemampft, sondern mir geht es darum, sich wieder eben genau darüber zu streiten und zu gucken, okay, könnte das vielleicht einer sein, und vor allem die Betroffenen selber zu fragen, ob sie das als einen Bullshit-Job ansehen. Und tatsächlich möchte ich zitieren an der Stelle, bei einem Event bei VW in Wolfsburg, 400 Leute des gehobenen und mittleren Managements saßen da bei mir, wo ich einen Vortrag halten durfte. Und dann der Erste, der sich dann meldete und eine, eigentlich hoffte ich, kritische Frage stellte, doch nur einen Kommentar machte, der mich bis heute natürlich motiviert. Und zwar meinte er, seit einem Vierteljahrhundert, seit 25 Jahren bin ich hier in diesem Konzern aktiv, arbeite hier und betreibe einen Bullshit-Job. Das sagt er von 399 Kolleginnen. Also da anzuknüpfen, wo Menschen von sich selber schon sagen, was ich hier tue, ist ein Bullshit-Job. Und das ist ganz spannend. Tatsächlich finden wir es, wenn wir es jetzt doch versuchen, ein bisschen zu strukturieren und mal zu sammeln. Also David Graeber hatte 2013 eben ein Paper geschrieben, ein Essay zum Thema Bullshit-Jobs, und hatte nicht gedacht, dass er damit so in sein Wespennest sticht, in Form von, dass er dann ziemlich viele E-Mails bekam, hunderte E-Mails, und dann merkte, oh, da ist doch mehr dran, da mache ich mal auch ein großes Buch. Ist zeitgleich tatsächlich zu meinem Buch auch erschienen. und hat dann zum Thema Bullshit-Jobs das Ganze, was da er an Zuschriften bekommen hat, gesammelt, auch versucht zu systematisieren, nochmal ein bisschen genauer anzustellen. Und da finden wir vor allem in den nicht prekären Jobs Bullshit-Jobs, sondern vor allem im mittleren und gehobenen Management zum Beispiel. In, also verschiedenen, um es konkret zu machen, Projektmanagement-Ebenen, wo auch ich schon bei einem größeren IT-Konzern sein durfte und dann der Projektmanager zu mir kommt und sagt, ja Tobi, also ich habe wahrscheinlich auch einen Bullshit-Job, ganz ehrlich. Ich muss 3 ITler ändern, die unter mir sind, bespaßen, aber ganz ehrlich, die können das ohne mich viel besser. Also das finde ich ganz interessant, dass vor allem da wir die sogenannten Bullshit-Jobs finden, wo Menschen so tun, als seien sie gerade irgendwie wirklich beschäftigt, um die nächste Teambuilding-Maßnahme irgendwie zu kreieren, obwohl es das eigentlich gar nicht unbedingt bräuchte. Also das finde ich ganz spannend. Wir könnten eigentlich die Frage stellen, um es eben da ein bisschen diplomatischer zu machen, was würde passieren, wenn dieses oder jenes Tätigkeitsfeld, nennen wir es von mir aus auch noch Arbeit, wegfallen würde. Was würde passieren? Und wir sehen aktuell, was wir aber längst nicht so wertgeschätzt haben, durch die Corona-Krise aber doch wieder darauf hingewiesen werden durfte, oh, die PflegerInnen, die sind doch ganz schön wichtig. Da passiert doch einiges, wenn die auf einmal nicht mehr da sind oder zu wenige oder vollkommen überlastet durch die miserablen Arbeitsverhältnisse. Was würde passieren, in Irland übrigens passiert, wenn BankerInnen auf einmal ihren, ja, ich höre jetzt auf, ihren Job da hinschmeißen und nach einem halben Jahr aber wieder selber anfangen müssen. Damals hatten die tatsächlich in Irland gestreikt und hofften, höhere Forderungen zu bekommen. Das ist aber nicht passiert, weil doch nicht so systemrelevant wie bisher gedacht. Damit möchte ich kein blindes und banales BankerInnen-Bashing betreiben, sondern einfach versuchen, darauf hinzuweisen, okay, was brauchen wir eigentlich wirklich als Gesellschaft für Aufgaben? Und das lässt sich hoffentlich in einem längeren Prozess mehr und mehr herauskristallisieren.
Das heißt, die Aufgaben, die wir brauchen, die sozusagen systemrelevant sind, sind dann eben ja, bestimmte Tätigkeitsfelder, um nicht mehr das Wort Arbeit zu benutzen. Aber das heißt, das muss ja doch, gerade weil es systemrelevant ist, auch entsprechend organisiert werden. Du hast es angesprochen, das große Thema der Pflegerinnen und Pfleger. Wir können weitergehen. Das Thema Müllentsorgung, das Thema Ärzte. Also wie organisieren wir das, dass eben diese Menschen, die eine bestimmte Tätigkeit, die eben systemrelevant ist, auch entsprechend gewertschätzt werden?
Ich glaube, gewertschätzt werden Tätigkeiten nicht über am Ende das Geld. Klar, das ist auch natürlich aktuell noch ein großer Messfühler leider. Aber vor allem um die Art und Weise, wie wir mit den Menschen umgehen. Ich treffe heute PflegerInnen, die mit mir reden und meinen am Ende sogar, eigentlich mache ich gar nichts. Oder jetzt nicht so toll wie du zum Beispiel, Tobi. Du machst ja so viele Vorträge, schreibst Bücher, wie auch immer noch. Ich bin nur Pflegerin. Und ich sage, hey, das kann ja wohl nicht sein, dass du so von der Gesellschaft kaputt gemacht wirst und das wirklich was System nicht nur relevant, sondern im Grunde Gesellschaft überhaupt darauf basiert und beruht, so kaputt gemacht wird. Also das ist mir was ganz, ganz Wichtiges sozusagen, dass da mehr Wertschätzung erfahren wird und klar gemacht wird, Care ist das, also alle Pflege- und Sorgetätigkeiten, was überhaupt Gesellschaft organisiert, was eben den Grundpfeiler schafft. Und da möchte ich vielleicht einen weiteren Menschen, der dann doch meinte, was Kritisches zu sagen bei der VW-Veranstaltung. Und zwar meinte er, ja, also Tobi, wer macht denn noch die Drecksarbeit, so Kochen und Putzen? Und dann meine ich, genau das ist das Problem, dass wir es als Drecksarbeit bezeichnen, was Kochen und Putzen betrifft. Und übrigens musste ich ihm dann sagen, mein lieber Ingenieur, wenn nicht andere für dich kochen und putzen würden, dann würdest du auch nicht Ingenieur sein können. Also das logisch mal klar zu bekommen, ist mir etwas ganz Wichtiges. Das geht aus meiner Perspektive ehrlich gesagt nicht über die Aufwertung, sondern die Entwertung von Arbeit im Allgemeinen und klar zu machen, wir haben eben Tätigkeiten klar zu definieren, deutlich zu machen, das braucht es und das braucht es nicht.
So, jetzt haben wir diese Tätigkeiten definiert, aber dann haben wir wieder dieses große Thema mit dem Geben und Nehmen. Dann sagt die Pflegerin, der Pfleger, die Putzkraft, vielleicht jemand auch, der den Müll entsorgt, ja, naja, ich hätte doch gern schon was dafür, weil ich mache ja was, was irgendwie wichtig ist, ja, und das gehört sozusagen zum gesellschaftlichen Grundrauschen dazu, damit eben ja unsere Gesellschaft, unser Alltag auch funktioniert. Wie bringen wir den oder wie bringst du den dann bei, naja, aber eigentlich geht's jetzt nicht darum, irgendwie Geld zu bekommen, weil wir wollen ja eigentlich auch gar nicht mehr tauschen. Ist jetzt ein bisschen ketzerisch, aber ich wollte jetzt doch in der Perspektive mal ein bisschen nachkitzeln.
Ja, großartig, danke dir. Das ist ein auch ganz wichtiger Punkt und erstmal natürlich auch ein Widerspruch irgendwie so, wie soll man das denn organisieren? Und ich gebe zu, dass auf dem Weg dahin natürlich viele andere Forderungen noch durchaus relevant sind, wie Arbeitszeitverkürzung, definitiv auch, weil Wertschätzung gerade über Geld eben funktioniert, zu sagen, hey, also wie kann es sein, dass beispielsweise eine Bankerin, eine Pilotin, wie auch immer noch richtig viel bekommt, aber eben eine Pflegekraft gar nichts oder kaum was? Klar, da können wir auch für kämpfen. Das ist auch wichtig, da Ziele zu erreichen. Insgesamt allerdings, und jetzt komme ich vielleicht mit einem zweiten Prinzip von der Economy von Friederike Habermann, ist nochmal deutlich zu machen, Besitz statt Eigentum. Ich versuche kurz ein bisschen auszuholen, um es schlüssiger hoffentlich zu machen. Gerne. Um dann nämlich der Pflegerin zu sagen, liebe Pflegerin, es geht darum, dass wir uns ganz anders organisieren und dass am Ende du auf jeden Fall das bekommst, was du brauchst. Gar nicht mehr über Geld vermittelt tauschen musst überhaupt sozusagen und vorher arbeiten musst, also deine Lebenszeit eintauscht gegen Geld, sondern klar ist, du bist ein Mensch, du bist ein Lebewesen, also hast du natürlich das zu bekommen, was du brauchst, ganz klar. Ein Dach über dem Kopf, genug zu essen und so weiter und so fort. Das können wir auch natürlich nochmal länger uns streiten darüber, was jetzt wirklich notwendig ist oder was nicht. Kurz und knapp, das zweite Prinzip von Friederike Habermann heißt Besitz statt Eigentum. Und das ist was ganz Wichtiges. Neben dem Beitragen statt Tauschen, was wir ja im ersten versucht haben, ein bisschen deutlicher zu machen, ist jetzt Besitz statt Eigentum nochmal eine ganz relevante Kategorie. Im Deutschen nutzen wir das ziemlich synonym, Besitz und Eigentum. Differenzieren da gar nicht, aber die Differenzierung ist da jetzt doch ganz wichtig. Besitz, konkret angenommen, wir wären jetzt gemeinsam da in der Markus-Gemeinde, auf dem Markus-Forum und ich säße nun auf einem Stuhl. Das wäre in meinem Besitz, dieser Stuhl. Also ich beschreibe damit ein soziales Verhältnis zu einem Gegenstand. Ich sitze wortwörtlich auf diesem Stuhl. Wunderbar. Im Eigentum allerdings befindet sich dieser Stuhl, weil es ein rechtliches Verhältnis beschreibt, der Markusgemeinde. Also die Markusgemeinde könnte sagen, in Form der PastorInnen oder wem auch immer da gerade sozusagen die Eigentumsrechte vollmachtsmäßig übertragen sind, Tobi, aufstehen, du darfst da nicht draufstehen, drauf sitzen. Und naja, jetzt könnte ich sagen, okay, ist jetzt auch nicht so schlimm, ob ich jetzt heute mal sitze oder stehe, ist eigentlich egal. Bei Stühlen ist das also nicht so ganz relevant. Wenn wir uns aber angucken, Ernährung, Wohnraum, öffentlicher Nahverkehr, also Mobilitätsmöglichkeiten und, sind Eigentumsverhältnisse eben einer Explosionslogik unterliegend, also ein Ausschluss derer, die es nicht bezahlen können, die nicht das Geld haben. Und das ist etwas ganz Wichtiges, deswegen Besitz statt Eigentum. Besitz anzuerkennen und Eigentum zu überwinden, bedeutet im Grunde die Bohrmaschine derjenigen, die bohrt. Das Wasser allen, natürlich, unbedingt. Und die Felder denjenigen, der es bestellt. Also auch da, weil ein Mensch natürlich sofort Angst bekommt, wenn ich sage, ja, also Besitz statt Eigentum, uiuiui, ist ganz deutlich zu machen, wir haben alle eine Bohrmaschine im Keller, in unserem Eigentum, jederzeit verfügbar. Nutzen sie aber 13 Minuten in unserem gesamten Leben durchschnittlich.
Was und dann geht sie wieder in den Keller zurück und liegt dann für die nächsten Wochen da.
Ganz genau, ja. In der gesamten Lebenszeit einer Bohrmaschine übrigens, genau, 13 Minuten. Also wie absurd sozusagen. Das heißt, lasst uns doch versuchen, diese Ressourcen miteinander zu teilen. Und da geht es ja nicht nur bei eben der Bohrmaschine, das können wir länger denken, auch bei 50 Millionen Autos, die alleine in Deutschland zugelassen sind. Absurd. 23 Stunden stehen sie still, eine Stunde am Tag bewegt sich's dann mal und sitzen 1,3 Menschen drin. Also da alleine aus einer ökologischen, aber auch sozialen Perspektive zu sagen, lasst uns da radikal reduzieren und gucken, was braucht's eigentlich wirklich. Und wenn wir Besitz statt Eigentum anerkennen, eine ganz andere Möglichkeit, einen ganz anderen Zugang haben und ganz klar ist, natürlich bekommst du das, was du brauchst.
Und das ist dann mal die Bohrmaschine, wenn ich sie brauche, das ist das Auto, wenn ich sie brauche, oder um nochmal auf die Pflegekraft zurückzukommen, die natürlich dann schon irgendwo ja ein Bett, eine Küche, ein Kinderzimmer haben muss, um eben davon auch oder damit leben zu können.
Der Wohnraum, na klar, unbedingt. Aber eben, und das ist das Wichtige, die Person kann nicht irgendwie 2, 3 weitere Wohnungen noch haben, die sie dann Menschen vermietet, wenn sie Geld haben, und wenn Menschen kein Geld haben, eben nicht vermietet, sondern ganz klar ist, alles allen. Das ist wirklich ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Rousseau konnte es so großartigerweise auf den Punkt bringen, wenn er sagte, in Diskurs, sagte er, ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass zwar die Früchte allen, aber die Erde niemandem gehört. Ich finde, da ist viel dran.
das stimmt. Du hast das Beispiel Bus-Bahn eben gebracht. Das habe ich jetzt auch so verstanden, dass es im Prinzip du hast es ja gesagt, nur diejenigen nutzen können, die eben das Geld beim Schaffner hinlegen und sagen, ich hätte gerne eine Karte, weil ich möchte damit von A nach B fahren oder ich möchte jetzt diesen Bus nutzen, um irgendwie von Frankfurt nach Köln zu fahren. Das heißt, die Lösung wäre dann auch, und das haben wir auch schon des Öfteren mal in der Diskussion erlebt, dass es eben einen kostenfreien Nahverkehr gibt. Das heißt, Bürger können eben den Bus nutzen, wenn sie in die Stadt fahren wollen. Sie können den Zug nutzen, wenn sie irgendwo hinfahren wollen. Aber sie müssen nicht unbedingt dafür das Ticket kaufen, sondern es steht quasi allen zur freien Verfügung, sich entsprechend mobil bewegen zu können.
Ganz genau. Ich meine, ein Recht auf Mobilität ist doch ganz logisch. Und nicht nur diejenigen, die sich eben das leisten können sozusagen. Davon mal ganz abgesehen, dass wir eine radikale Verkehrswende brauchen und aktuell sowas von auf Individualverkehr, meistens eben motorisierten, vor allem über Flug oder eben Auto, also mit dem Flugzeug oder mit dem Auto, organisiert ist unsere gesamte im Grunde Infrastruktur, brauchen wir da natürlich auch eine strukturelle Veränderung, definitiv, aber Schritt für Schritt eben auch klar machen, öffentlicher Nahverkehr hat frei zu sein. Und auch da könnten wir jetzt sagen, naja, ob ich jetzt von A nach B komme oder nicht, ist ja nicht so entscheidend. Gleichzeitig merken wir da schon eine unglaubliche Ungerechtigkeit, weil Menschen, die das Geld haben, können es sich leisten. Diejenigen, die es nicht haben und dann notgedrungen, weil sie irgendwie doch zur Arbeit kommen müssen, aber eben kein Ticket haben, dann freifahren müssen, Schwarzfahren nennt Mensch das auch manchmal, dafür bestraft werden. Sogar tatsächlich gibt es manche Knäste in Berlin, wo ein Drittel der InsassInnen drin sitzen, weil sie vermehrt freigefahren sind, schwarz gefahren sind. Also wie absurd, da kostet die SteuerzahlerIn einen Tag im Knast 120 Euro und am Ende war es wegen 2,20 Euro oder so. Ja, also da auch die Verhältnismäßigkeiten, die allgemeine Logik erschließt sich mir nicht auf jeden Fall.
Das ist in der Tat eine spannende Rechnung. Also da müsste man wahrscheinlich wirklich nochmal genau auf die Zahlen gucken. Stichwort Mobilität, du hast es eben schon angesprochen, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt für das ganze Thema Wachstumswende, nämlich die Perspektive der ökologischen Veränderung, die wir brauchen. Ja. Vor einigen Tagen war der sogenannte Earth Overshoot Day. Da hat man dann errechnet, okay, jetzt am so und so vielen August sind die Ressourcen der Erde für ein Jahr aufgebraucht. Das ist in der Hinsicht blöd, weil eben erst August ist und noch nicht der 31. Dezember. Was ist sozusagen deine Einschätzung? Warum beuten wir weiterhin aus, obwohl wir es ja eigentlich besser wissen? Nachhaltigkeit ist eines der großen Themen der letzten 20 Jahre. Da hat sich viel bewegt, da ist viel mehr ins öffentliche Bewusstsein gekommen. Aber trotzdem gibt es immer noch diesen Earth Overshoot Day und der wird lang- und mittelfristig auch nicht unbedingt besser. An was liegt das? Das ist ja eigentlich was Doppelmoralisches, ne? Wir wissen es eigentlich, aber irgendwie schauen wir drüber hinweg.
Da gibt es viele Gründe, vielleicht nur zwei kurz und knapp erwähnt. Also zum einen finde ich das Konzept von Uli Brandt und Markus Wissen da ganz großartig. Zwei Profs, einer in Wien, einer in Berlin, die über die sogenannte imperiale Lebensweise versuchen klarzumachen, warum wir systematisch auf Kosten anderer leben und dementsprechend natürlich auch auf der gesamten Mitwelt, also auch der ökologischen Kapazitäten Raubbau betreiben. Das finde ich ganz spannend, wie die klarmachen sozusagen, dass wir einfach eine imperiale Lebensweise haben, die tief verankert ist durch verschiedene Sachen, durch Institutionen, durch Scheinlösungen, durch Alltagsverstand. Also beispielsweise Scheinlösungen, wenn wir beim Thema Mobilität bleiben, dann wird mir erzählt, Elektromobilität ist doch kein Problem. Dann machen wir statt 50 Millionen Autos mit Verbrennungsmotor eben Elektromobilität, ist doch super. Naja, dass das immer noch die Straßen verstopft, allgemein eben unglaublich viel Platz wegnimmt, Parkhäuser zu Wohnhäusern wäre eine Forderung beispielsweise, um klarzumachen, hey, wir brauchen einfach eine ganz andere Infrastruktur, wird aber schnell nahegelegt und einfach gemacht, durch die Elektromobilität ist doch jetzt alles fein. Das eben radikaler zu hinterfragen, ist etwas ganz Wichtiges. Wir geben uns aber natürlich auch, weil eine konsumistische Daseinsform und auch insgesamt kapitalistische Verwertungslogik für viele auch bequem ist. Ne? Ich meine, die meisten sind die GewinnerInnen dieses Systems und haben eben nicht die 65 SklavInnen pro Person, die wir hier in Deutschland eben erleben, weltweit verteilt, sondern sind halt die GewinnerInnen dieses Systems, das ganz deutlich zu machen. Ein großen Punkt, den ich sehe, den ich nochmal ansprechen möchte, ist, dass in den letzten 40 Jahren Umweltbewegung und Nachhaltigkeitsbemühungen sicherlich ein Problem da war, und zwar ein sehr rationales und naturwissenschaftliches Verständnis von Umwelt, der sogenannten Umwelt, und da schon ein Problem drin liegt, wie ich finde, weil die Umwelt beschreibt, dass ich im Mittelpunkt bin, der Mensch, und um mich herum die Welt designe, gestalte nach meinen Belieben. Also der Punkt ist, der ein anthropozentrisches Blickwinkelsfeld. Ich würde lieber von Mitwelt reden, also sich als Teil bzw. beteiligt einer größeren Wirklichkeit zu verstehen und dementsprechend ein bisschen demütiger zu sein. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist, durch diese rationale Herangehensweise kann ich gut argumentieren, warum jetzt dieser Baum oder jener Baum doch nicht so wichtig ist. Warum es eben in Geld ausgedrückt am Ende doch das vielleicht besser macht und wichtiger ist. Wenn ich aber emotional einen Zugang habe, dann passiert auf einmal etwas anderes. Konkret am Hambacher Wald oder Dannenröder Forst. Ja, also da, wo es im Grunde auch um gerade eine radikale Verkehrswende geht mit der A49, die da ausgebaut werden soll und großartigerweise sich Widerstand breit macht, zu sagen, nein, das geht nicht, ist der Punkt, wenn ich mal auf einem Baumhaus dort geschlafen habe, irgendwie 13, 20 Meter in der Höhe, es irgendwie wankte auch, dann habe ich eine unglaubliche Beziehung zu diesem Lebewesen, was ein Baum ja ist. Und dementsprechend werde ich alles dafür tun, dass der weiterhin dort bleibt. Also wenn ich nur eine rationale Beziehung habe und sage, ja, ist ein ganz guter Baum, irgendwie gibt er das gute O2 und das böse CO2, also muss er erhalten bleiben, aber bei der nächsten Rationalisierung merke ich, ah nee, es gibt doch gute Gründe, die dafür sprechen, der muss weg. Die Autobahn muss hier hin. Also das finde ich, glaube ich, einen ganz wichtigen Punkt dieser Beziehung, dieser ja Dependenz, würde Mensch das dann in der Wissenschaft nennen. Also diese Abhängigkeit auch mehr zu erspüren tatsächlich, nicht nur zu erkennen rein rational, sondern auch eben emotional zu ja, erleben.
Also im Prinzip sich sozusagen als Teil des Systems zu sehen, als kleinen Teil des Systems, was sozusagen auch mit allem verbunden ist. Es gibt ja diesen schönen Dokumentarfilm, das Geheime Leben der Bäume, so heißt der, glaube ich, der vor einigen Monaten rauskam, der eben auch so dieses große Netzwerk zwischen der Natur oder den Menschen als einen Teil der Natur beschreibt. Du hast es eben auch nochmal skizziert, ne? Das Thema Umwelt sagt ja, ich stehe in der Mitte und gucke so um mich rum, aber eigentlich stehe ich am Mittelpunkt und gucke so, was sich sozusagen mir zu fügen hat, ne? Oder was ich irgendwie beeinflussen kann. Dieses ganze Thema Wende, ökologische Wende, was müsste da in deiner Hinsicht noch weiter passieren oder was müssen wir noch lernen, um es wirklich in die Hand nehmen zu können und damit arbeiten zu können?
Ich glaube, wichtig ist eben diese Beziehung, die ich gerade versuchte irgendwie ein bisschen zu skizzieren, also deutlich zu machen, wir brauchen ein ganz anderes Verhältnis, eine ganz andere auch Haltung. Also eben nicht diese vollkommen überhöhte, arrogante Form von, naja, am Ende kaufe ich mir halt irgendwie beispielsweise Sauerstoffampullen und dann werde ich schon irgendwie überleben. Also irgendwie sich deutlich zu machen, dass ich, gibt's ja diesen schönen Spruch, doch mal versuchen sollte, mein Geld zu zählen und dabei die Luft anhalte und dann merke sozusagen, dass, wenn ich sie weiter und weiter anhalte, irgendwann doch wieder atmen muss und das Geld mir gar nichts dabei hilft. Egal, wie viel ich da auf dem Tische jetzt versuche zu zählen und vor mir liegen habe. Also das ist, glaube ich, so ein Punkt. Ich glaube, die schöne romantisierte Form, die auch immer wieder ich bei Greenpeace sehen durfte, ist unter den Weissagungen der Cree irgendwie immer wieder betitelt, erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken, dass Mensch Geld nicht essen kann. Und eben da eben eine ganz andere Haltung dahinter zu machen, die dahinter ja auch steht. Das ist so der eine Punkt. Der andere vielleicht ist dann schon so ein bisschen ins mehr aktiv werden und merken so, ah okay, in welcher Rolle bin ich denn dabei? Und die Rolle zu verstehen, dass ich nicht nur konsumierend Einfluss nehmen kann. Also meistens wird mir ja gesagt, wenn ich frage, so ja, wie kann ich hier was ändern, dann wird mir gesagt, ja, kauf Bio und fair und alles ist gut. An der Ladentheke entscheidest du durch dein Portemonnaie, ob die Welt zu einem besseren oder schlechteren Ort wird, je nachdem, wie viele Bio und fair gehandelte Produkte du kaufst oder eben nicht.
Das ist dann der klassische Gutmensch, ne? Der kauft mit gutem Gewissen ein und dann kann ja eigentlich gar nichts mehr passieren.
Genau, und da kommen wir zu vielen sogenannten Rebound-Effekten, also dass Menschen dann mit dem Elektro-SUV beispielsweise zum Bioladen fahren, was sie vorher noch zu Fuß oder dem Fahrrad gemacht haben, müssen sie jetzt mit dem Elektroauto machen, weil sie ja zeigen müssen, wie nachhaltig sie angeblich leben. Natürlich überkompensieren sie damit jegliches Bemühen. Es gibt so eine Studie in Japan, wo klar wird, Menschen, die auf ein E-Auto umsteigen, verbrauchen auf einmal oder verfahren die 1,6-fache Strecke. Also wie absurd, ja. Das nur als ein Punkt beispielsweise. Aber ich will gar nicht sagen, jetzt auf alle Fälle sein lassen oder so, sondern vielmehr sich nicht in dieser konsumistischen Rolle sehen, sondern in einer gestalterischen, als ein transformatives Subjekt sich zu verstehen, zu sagen, ich kann Welt gestalten und nicht nur auswählen aus dem geringeren Übel, sondern indem ich beispielsweise, wenn ich sage, ich will für eine radikale Verkehrswende einstehen, nicht nur sagen, ja, dann fahre ich möglichst viel Fahrrad und wenn ich mich dann doch erwische, dass ich mein Elektro-SUV ja dann doch nutze, irgendwie blöd gelaufen, aber das kann ich mir auch noch gut argumentieren, sondern versuche aktiv zu werden, dass das wirklich stattfindet, indem ich mich stark mache eben für einen öffentlichen Nahverkehr, der frei ist, indem ich in Dannenröder Wald gehe, da wird demnächst wahrscheinlich dann gerodet, die Rotsaison fängt ja Oktober Oktober letztendlich an, Mitte September, wird es da dann schon ziemlich heiß her wahrscheinlich gehen. Der Punkt also zu sagen, dann werde ich versuchen, irgendwie die Strukturen vor Ort da zu unterstützen und zu einem anderen Bewusstsein allgemein beizutragen, indem klar wird, okay, lasst uns andere Wege gehen, lasst uns versuchen, radikal Strukturen zu verändern.
Ist denn dann so eine Initiative wie zum Beispiel Fridays for Future ja nicht radikal genug, weil sie in Gänsefüßchen nur demonstriert und nur auf die Straße geht?
Sie ist unbedingt wichtig, ganz großartig und wichtig. Ich glaube, Fridays for Futures haben wir es zu verdanken, dass so viel Bewusstsein überhaupt erst zum Thema nach der Frage Klimagerechtigkeit, 1,5 Grad Ziel einhalten, überhaupt erst präsent ist. Also von daher ist es ganz wunderbar und die Methoden, die sie nutzen, sind doch fein. Wenn sich daraus andere dann ableiten, die sagen, ah ja, ich möchte aber ein bisschen weitergehen, irgendwelche anderen Wege einschreiten, lebt es doch von der Vielfalt, von der Diversität politischen Widerstands oder allgemeiner Partizipation und der Versuch zu sagen, okay, ich mache jetzt auf die Art und Weise, wie ich es jetzt versuche, auf jeden Fall doch etwas besser. Und deswegen finde ich es erstmal eine ganz großartige, wichtige Sache. Klar kann Mensch jetzt auch viel kritisieren, das kritisieren sie auch selber und sind in einem Prozess, gleichzeitig etwas ganz enorm Wichtiges und Fantastisches, was da auf die Beine gestellt wird und von da aus alles auch weitergehen kann.
Ein Bild geht mir nicht so aus dem Kopf, was du eben gebracht hast. Das ist der große Elektro-SUV vom Biomarkt. Kurze Szenerie, du bist jetzt dort, läufst vorbei, dann kommt jemand da raus, zwei große Tüten in der Hand, komplett Bio, Fairtrade, regional angebaut, also wirklich gute Lebensmittel gekauft, steigt in seinen super Elektro-SUV ein und will wegfahren und du spürst irgendwie, na, eigentlich würdest du gern mal irgendwie mit dem Menschen ins Gespräch kommen, um ihm irgendwie zu erklären, dass es nicht ganz so sinnig ist, wie er sich vielleicht verhält oder dass die Haltung vielleicht prinzipiell eine gute ist, aber sich anders äußern müsste. Wie würdest du so ein Gespräch beginnen? Wie würdest du da in so ein Gespräch kommen wollen mit so einer Person?
Das ist eine super spannende Frage. Für mich persönlich versuche ich, Gespräche nicht aufzudrängen. Das ist, glaube ich, schon mal eine wichtige Haltung, deutlich zu machen, ich muss jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwie mit der Person jetzt versuchen, da meinen appellativen Charakter durchzusetzen und zu zeigen, wie das jetzt irgendwie angeblich besser ginge. Sondern immer wieder gucke, genau, wo ergeben sich vielleicht Schnittflächen, wo ergeben sich Möglichkeiten der Begegnung. Beispielsweise, wenn ich mit diesen Menschen mittrampe, dann ist da eine unmittelbare Begegnungsform und dann ein unglaublich spannender Austauschraum auch. Das ist ein viel, wie ich finde, dynamischeres, organischeres Miteinander, als mich da jetzt irgendwie so in Szene zu setzen und den Leuten jetzt irgendwie angeblich moralisch überlegen zu erzählen, was nun besser oder weniger gut ist. Das ist mir, glaube ich, so einfach von dem Setting her oder von der Situation her etwas ganz, ganz Wichtiges. Gleichzeitig genau, es ist unglaublich auch divers, wie ich dann auf welche Situation mich beziehen würde. Ich glaube, immer wichtig ist, einen Aufhänger zu suchen, wenn es einen gibt. Oder eben, das ist, glaube ich, auch das Sinnvollste, zu zeigen, dass es anders geht. Also der größte Kritikpunkt kann ja sein, ja, Tobi, ist ja schön und gut, was du da erzählst, aber das schafft Mensch doch gar nicht. Und dann zu sagen, doch, mache ich doch auch. Und andere um mich herum auch. Also von daher. Und dann ist es eben, und das ist deswegen das wirklich beste Nachhaltigkeitskommunikationsinstrument, wenn klar ist, da wird etwas getan wirklich und nicht nur darüber erzählt. Also deswegen, um nur das Thema jetzt an dem SUV schwierig, aber allgemein beim Thema Ernährung beispielsweise doch einfacher klar zu machen, dieser Raum hier ist auch vegan. Absichtlich. Nicht, weil ich sage, wenn du hier bist, musst du irgendwie selber schon seit 10 Jahren vegan sein, sondern hier ist einfach vegan, die allgemeine Selbstverständlichkeit. Und du siehst, dass es lecker ist, dass es gesund ist, dass es dir Spaß machen kann und. Das ist, glaube ich, der Punkt, vor allem, um den es mir geht.
Das heißt, du schließt jetzt nicht Vegetarier oder Flexitarier, Fleischesser aus, aber du sagst, wenn ihr hier zu uns kommt und hier euch aufhaltet, dann ist sozusagen unsere Vereinbarung, es gibt eine vegane Ernährung.
Ganz genau, das ist der auf jeden Fall starke appellative Charakter.
Appellieren, ausprobieren, hinterfragen, das ist ja auch ein Punkt, den du vertrittst, ne? Den aktuellen Status radikal zu hinterfragen. Das vielleicht mal so als kleiner Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was kann denn jeder in seinem Alltag mal machen oder welche Frage kann er sich stellen, um sozusagen den Wandel in seinem Leben, in seinem Alltag ein bisschen weiter voranzubringen oder überhaupt erstmal damit anzufangen?
Ja, das ist immer eine spannende Frage, weil ich ja leider nicht in den Köpfen und in den Lebensrealitäten der Menschen, die gerade zuhören, bin, kann das nur was ganz Allgemeines sein, wenn überhaupt. Deine drei Tippsliste gerne. Der erste Tipp oder die Frage, die Mensch sich stellen kann, ist, was brauche ich eigentlich wirklich? Also die Frage nach der Suffizienz, nach der Genügsamkeit, nach dem, aber nicht nur auf einer materiellen Ebene, was brauche ich so für Kram, für Zeug, für was mich so umgibt an Dingen, sondern auch, was brauche ich eigentlich wirklich in meinem Köpfchen sozusagen und Herzchen, wie auch immer du es nennen möchtest, auf jeden Fall, an dem, was ich meinte bisher gelernt zu haben, was richtig, normal, natürlich notwendig ist, doch mal zu hinterfragen, brauche ich das eigentlich wirklich? Das ist, wie ich finde, was ganz Spannendes. Die zweite Frage, die ein Mensch sich stellen kann, ist, was würde ich tun, wenn Geld keine Rolle spielt? Das ist so die Frage, die auch aus dem bedingungslosen Grundeinkommen kommt, ne? Dass ich Tätigkeit von Existenz entkopple. Eine ganz wichtige Frage, obwohl ich auch gerne weitergehen würde und lieber ein bedingungsloses Grundauskommen wollen würde, aber dazu vielleicht später nochmal mehr. Das ist so die zweite Frage. Und der dritte Punkt, der mir ganz wichtig ist, glaube niemals irgendwelchen Autoritäten oder Menschen, die dir in der Drei-Tipps-Liste erzählen, wie das Leben zu funktionieren hat und wie du jetzt besser leben kannst. Sondern hinterfrage auch das ganz strikt.
Sehr schön. Ich muss jetzt leicht schmunzeln, Stefan, auch. Also die Autorität mit den drei Tipps in der Liste, das müssen wir vielleicht auch nochmal zurückstellen und gleich nochmal drüber sprechen. Schönes Stichwort, was du genannt hast, das würde ich gerne aufgreifen. Grundauskommen statt Einkommen. Was hat es damit auf sich?
Beim Grundeinkommen ist es so, dass es vermittelt über Geld wieder der Versuch ist, Menschen über 1.000, 1.200, 1.500, 2.500 oder vielleicht auch nur 800 Euro die Möglichkeit zu geben, ihre Existenz zu sichern, indem sie von diesem Geld, was sie dann bekommen, bedingungslos eben ihre Waren, Dienstleistungen, wie auch immer, einkaufen können, um eben existieren zu dürfen. Das ist wieder eben, wie ich finde, ziemlich umständlich, ein Umweg, weil ich sage, erst kriege ich Geld und dann eben hole ich mir die verschiedensten Lebensbereiche über Geld vermittelt zu mir. Ich würde sagen, lasst uns lieber ein bedingungsloses Grundauskommen stark machen, wo klar ist, ich habe Zugang zu dem, was ich brauche. Und das ist nicht von heute auf morgen vielleicht in allen umsetzbar, aber Schritt für Schritt viel einfacher, wie ich finde, als das bedingungslose Grundeinkommen. Indem ich beispielsweise jetzt schon kämpfen kann für einen öffentlichen freien Nahverkehr. Da habe ich dann nämlich schon mal da ein Grundauskommen im Bereich der Mobilität. Da ist klar, eben da ist ein Commons geschaffen. Dann Häuser denen, die dann wohnen. Der Wohnungskampf zu sagen, hey, natürlich habe ich ein Recht darauf, ein Dach über dem Kopf zu haben und nicht nur, wenn ich irgendwie Geld in der Hand habe. Kurz und knapp möchte ich da nochmal wirklich eindringlich und ausdrücklich versuchen klarzumachen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in Deutschland alleine, wo wir 330.000 Menschen ohne Obdach haben. Ob es absichtlich oder unabsichtlich, ist ja egal. Aber wichtig ist, dass wir genug Wohnraum hätten. 2 Millionen Wohnungen stehen leer. Mal x Zimmer, also eine unglaubliche Fülle auch da. Und trotzdem wird Mangel konstruiert und führt dazu, dass selbst in Deutschland letztes Jahr in Hamburg es Kältetote gab, in einer der reichsten Städte Deutschlands. Ich finde, das können wir uns auf keinen Fall leisten. Ökonomisch müssen wir uns das leisten, ethisch halte ich das alles andere als irgendwie für verwertbar und vertretbar. Das ist mir der ganz entscheidende Punkt. Also lasst uns versuchen, jetzt schon in den Lebensbereichen mehr Commons-Strukturen zu schaffen.
Ein wichtiger Akteur, Stichwort Ethik, ist ja auch die Kirche oder die Kirchen in Deutschland. Wir haben es eingangs gesagt und von Stefan nochmal gehört. Eigentlich würden wir jetzt gemeinsam auf dem Podium im Chorraum der Markuskirche sitzen, was eben aus der aktuellen Situation heraus leider nicht klappt. Aber vielleicht mal trotzdem mit Blick auf die Kirche. Welche Rolle spielt denn die Kirche oder die Kirchen bei diesem großen Wandel? Was müssen sie machen? Was müssen sie tun? Wie müssen sie Stellung beziehen? Wie nimmst du da die Kirchen in Deutschland wahr?
Jedes Mal aufs Neue, wenn ich im kirchlichen Kontext eingeladen werde, freue ich mich über diese Frage und versuche sie immer wieder ehrlich zu beantworten, weil im Grunde an der Aktualität sich nichts geändert hat. Zum einen ist die Kirche eines der größten Eigentumsverwaltungsstrukturen. Also unglaublich viel Raum, der zur Verfügung steht, der freier gemacht werden könnte auf jeden Fall. Eben der Gemeinde wenigstens zur Verfügung gestellt werden könnte, mehr und mehr auf jeden Fall. Fände ich etwas ganz, ganz Wichtiges und Sinnvolles. Das ist der ein Punkt, wenn wir beim Thema Eigentum sind. Dann natürlich, wie ich finde, wenn doch, was mich damals tatsächlich immer wieder irritierte, Menschen sich auf diesen Mann aus Nazareth berufen, gerade als PastorInnen oder so, die dann im Grunde auf der Kanzel ja predigen, versuchen sollten, meines Erachtens nach nicht so weit von A sagen und eben B handeln abzuweichen. Für mich war das ein großer Widerspruch damals und hat mich tatsächlich dahin geführt zu merken, Ist das für mich authentisch? Ist das für mich irgendwie sinnvoll? Kann ich das irgendwie rechtfertigen? Also dementsprechend eben da auch. Ich lebe in einem Gemeindehaus, würde es genannt, oder also ein Pfarrhaus. Ich würde eher sagen, in den meisten Fällen einer Villa gleichend. Auf jeden Fall unglaublich viel Platz. Zwei Autos hatte der auf jeden Fall in meiner Gemeinde, wo ich dachte, warum? Wie kann das sein? Also da tatsächlich doch ein bisschen wieder authentischer werden und sich besinnen auf das, was doch eigentlich mal Thema war. Und ausdrücklich doch auch der Auftrag sein sollte, aus meiner Perspektive, wirklich radikal. Und wie ich finde, dementsprechend doch, glaube ich, Jörg Zinkes war auch ein Theologe, der mal gesagt hat, also wenn du die Worte Jesu ernst nimmst, dann musst du doch darauf kommen, zu Recht ihn einen Revolutionär oder Anarchisten zu nennen. Ich finde das ganz spannend.
Wie gehen denn Menschen, die in der Kirchengemeinde arbeiten, mit diesem Feedback von dir dann um, wenn du jetzt zum Beispiel da zu Gast bist und sagst, naja, also wieso hast du eigentlich zwei Autos, wieso hast du so ein großes Pfarrhaus, es geht doch eigentlich weniger oder öffne es zumindest?
Also viele, die mich einladen, haben ja schon auf jeden Fall eine gewisse Motivation und kennen ja auch vielleicht meine Positionen und sind dementsprechend schon auf dem Versuch, auf jeden Fall Schritt für Schritt da das Meer zu öffnen, andere Wege zu gehen, zu gucken, okay, wie können wir denn das nutzen, was denn da ist. Also von daher bin ich da nicht so ganz der stachelige Igel sozusagen im Ehebette, sondern eher die nochmal bestärkende Kraft vielleicht zu merken, ja stimmt, das wollen wir ja auch. Und von daher klasse sozusagen. In den seltensten Fällen ist es eine vollkommen andere Art und Weise, sich da drauf zu beziehen. Von daher, ist es eher so ein, ja, klasse, da haben wir auch Lust zu. Und danke, dass es nochmal außerhalb der Kirche in so einer radikalen Gesellschaftskritik und aber gleichzeitig auch anderen Praxis gemacht wird. Das ist ja das Witzige auch. Also ich erinnere mich noch an einen Tag, wo ich mit einem Pater, der eben sogar in einem Kloster lebte, diskutieren durfte auf einem Podium in Dresden und dann wir feststellten, so unterschiedlich leben wir eigentlich gar nicht. Also im Grunde, ja, er hatte zwar noch ein eigenes Zimmer, okay, aber ansonsten, genau, war es sehr, sehr kein eigenes Geld und so weiter und so fort. Und das ist schon ganz spannend, was da auch dann für Bezüge und Zusammenhänge doch deutlich werden.
Ich hatte mit Christoph Baumer noch Kontakt. Das ist, wie gesagt, einer der Butzbacher Pfarrer, die hier auch bei dem Markusforum sehr engagiert sind und wir das immer zusammen vorbereiten. Und da hat er mir nochmal so ein schönes Zitat reingegeben von Papst Franziskus, der generell kritisiert hat, diese Wirtschaft tötet.
Unglaublich, ja.
Das ist natürlich sehr, sehr radikal schon. Und weiter heißt es hier, um die Wirtschaft gerechter zu machen, muss sie aus der Perspektive der Würde jedes Menschen und des Gemeinwohls gestaltet werden. Gemeinwohl ist, glaube ich, auch nochmal ein spannender Begriff. Da hatten wir auch im Vorfeld drüber gesprochen. Viele Firmen bringen ja Jahresberichte raus und stellen ihre Bilanzen vor. Und jetzt gibt es aber auch ein neues Instrument, ein sehr nachhaltiges Instrument. Und das ist die sogenannte Gemeinwohlökonomie. Christian Felber aus Österreich ist da sehr stark führend, was das Thema angeht. Was sind deine Erfahrungen? Du hast ja auch mit Unternehmen, VW ist eben schon mal genannt worden, zusammengearbeitet. Du wirst eingeladen, du sprichst dort, du kommst mit den Menschen in Austausch. Gucken die da schon alle auf dieses Thema Gemeinwohl und merken auch, dass sie das sozusagen bilanzieren müssen oder ist das noch ziemlich nebulös und weit weg?
Also gerade bei den Big Playern ist es zum großen Teil noch ziemlich nebulös und weit weg. Wenn ich bei kleineren eingeladen werde, die das auch mittlerweile merken und da müssen wir eben aufpassen, dass es im Grunde eine Art von dann Siegel ist, eine Art von doch auch Merkmal, ah ja, da gehe ich hin, weil da ist die Gemeinwohlökonomie. Also dass es nicht mehr aus dieser doch eigentlich, wie ich sagen würde, intrinsischeren Motivation ist, sondern eigentlich doch aus einer wirtschaftlichen Motivation. Gleichzeitig, wenn sich am Ende was ändert, soll es mir fast egal sein an der Stelle. Fast. Es gibt andere Gründe, wo ich nicht sagen würde, dass es egal ist, was am Ende für ein Ziel erreicht wird. Kurz und knapp ist natürlich die Gemeinwohlökonomie mit Christian ein ganz wichtiges Instrument und ein ganz großartiger Pfad. Dadurch, dass das aber nicht nur ein Instrument ist, sondern wir merken, dass es ein vielfältiges Sammelsurium gibt im Grunde an alternativen Ökonomie bewegten Leuten, unter anderem wir mit der Tauschlogikfreiheit uns stark machend über Friederike Habermann an der Stelle, wurde das sogenannte NOW-Netzwerk, also Netzwerk ökonomischer Wandel ins Leben gerufen, wo auch Christian Teil ist, Silke Helfrich, die Commons-Forscherin für Deutschland im Grunde, Friederike Habermann hatte ich gerade noch genannt, all das und diese Leute sind da zusammen und versuchen da andere Wege zu gehen und sich auf so einen, ja, was bringt uns zusammen und nicht dieses, ja, Gemeinwohlökonomie ist doch gar nicht so gut, am besten ist doch angeblich Degrowth und Postwachstum, ah nee, die auch nicht, am besten Commons, sondern zu merken, hey, wir haben doch eigentlich wahrscheinlich ein ähnliches Ziel, dass uns mal zusammenkommen. Und das wird da im Now-Netzwerk gerade großartigerweise geschaffen. Also kurz und knapp, ich merke auf jeden Fall, dass die Sehnsucht da ist, bei jedem einzelnen Individuum, dass dieses immer weiter, schneller, höher, besser nicht mehr geht. Das merke ich im Grunde unisono. Klar, jetzt nicht bei allen ganz einzeln, aber so eine allgemeine Stimmung, definitiv. Egal, ob ich bei Daimler, VW, Pensionskasse für die deutsche Wirtschaft, Bundesbank oder wo auch immer eingeladen werde. Es gibt dort Individuen, die in den verschiedensten Positionen sind und deswegen mich ja überhaupt erst einladen und sagen, lass uns doch mal eine andere Perspektive einnehmen. Und das ist etwas ganz, ganz Spannendes. Ansonsten natürlich oftmals solche CSR-Berichte oder andere Sachen eine gewisse Form von Ablass nochmal schaffen oder allgemein, naja, nachhaltig ist ja heute im Grunde alles. Ja? Also auch Kaufland ist nachhaltig in ihren Broschüren und bewirbt ihre Produkte und. Das kritisch zu nehmen ist natürlich wichtig insgesamt. Ich möchte nochmal kurz sagen zu dem lieben Papst Franziskus, dessen Aussage du als radikal bezeichnet hast. Ich finde, ja, sie ist zum einen radikal und auch ganz ehrlich, weil diese Wirtschaft tötet, ganz klar. Und ich finde, wir könnten auch noch einen anderen, übrigens auch katholischen Theologen mit ins Feld führen an der Stelle, und zwar Eugen Drewermann, als Psychoanalytiker, Philosoph und ehemaliger katholischer Theologe, hat er mal gesagt, na, Kapitalismus ist im Grunde der Krieg aller gegen alle. Und ich finde, da ist viel dran. Konkurrenz hatten wir vorhin angesprochen. Na, geht das vielleicht ohne oder nicht? Aber gerade ist die Form auch auf dem Arbeitsplatz sich befindend, dass ich mich durchsetzen muss gegen andere. Sonst habe ich diese Stelle nicht lange. Und was ist das für eine strukturelle Gewalt, könnten wir eigentlich sagen, die da tagtäglich herrscht? Die zu überwinden, Schritt für Schritt wenigstens andere Wege zu gehen, ist meine größte Motivation.
Diese Strukturen, die du angesprochen hast, sind ja jetzt seit, ja, zumindest in Deutschland, seit Mitte März dieses Jahres auch so ein bisschen ausgehebelt worden. Stichwort Corona-Pandemie. Wir hatten den großen Lockdown und Matthias Horks, der Zukunftsforscher, hat es in seinem Buch ganz schön beschrieben, hat gesagt, naja, das ist eine Katastrophe oder eine Krise, die wirklich bis ins Mark geht. Die trifft nicht nur einzelne Länder oder einzelne Wirtschaftszweige, sondern die betrifft sozusagen jeden Menschen in seinem Alltag, ne? Nicht mehr vor die Tür gehen zu dürfen oder nur noch ganz begrenzt das Haus verlassen dürfen, mit der Empfehlung, geh bitte einkaufen, aber ansonsten bleib bitte zu Hause. Deine Kinder können nicht mehr in den Kindergarten gehen, die Schule ist auch zu. Wie hast du diese Entwicklung, die wir jetzt seit einem halben Jahr in Deutschland haben, so aus deiner Warte, aus deiner Perspektive wahrgenommen? Was verändert sich da, insbesondere im Hinblick auf diesen wichtigen Wandel, der dich ja beschäftigt? Gibt es irgendwas, was Corona dazu beiträgt, was es anders macht, vielleicht sogar besser macht?
Ja, definitiv hat sich da einiges verändert. Zum einen, was du gerade schon auch ein bisschen angesprochen hast, ist diese Spürbarkeit auf einmal. Also diese Spürbarkeit, die Möglichkeit gibt, eben nicht mehr zu sagen, ist irgendwo eine Krise, sondern sie ist ganz klar auch bei mir hier angekommen. Ich fühle sie und vor allem ist sie so nah, dass sie so ernst auch ist, dass sie im Grunde dazu führen könnte, dass meine Großmutter, mein Großvater, irgendwelche anderen Leute in meinem Umfeld daran sogar sterben. Also das sich deutlich zu machen, ist wichtig. Auf einmal so eine nahe, unglaubliche Problematik sozusagen. Eine Situation, die wirklich existenziell ist. Und da passiert etwas, wie ich finde, auf verschiedensten Ebenen, das ganz, ganz spannend ist. Neben der Dramatik natürlich, die es mit sich bringt, hat es auch Potenziale in sich bringt. Zum einen, um es nur kurz zu machen, mit der Spürbarkeit vor allem, ein Beispiel. Und zwar hat tatsächlich über Nacht ein relativ junger Mensch, ich glaube Mitte 20, es geschafft, zum Umsatzmillionär zu werden, weil er irgendwie schaffte, noch Masken zu organisieren, als sie knapp wurden und dann ihn natürlich ziemlich teuer verhökert hat. Was früher für einen unternehmerischen Geist und für eine tolle, doch großartige Ideen und Bau, da hat einer das Ideal des Neoliberalismus, jede ist seines Glückes Schmiedin und was aus dem Leben gemacht, weil er angepackt hat und so und irgendwie auf eine pfiffige Idee kam, sich eben immer nachts zum Umsatzmillionär gemacht, nicht glorifiziert worden, sondern kritisiert. Und auf einmal klar wurde, ey, was für eine scheiß Aktion, du bereicherst dich gerade an dem Leid anderer. Und nur die Menschen, die gerade noch genug Geld haben, können sich eben die Maske leisten und die meisten eigentlich nicht, weil es vollkommen unverhältnismäßig war. Und das finde ich was ganz, ganz Spannendes, was da auf einmal passiert. Früher eben in allen anderen Bereichen, wo es ja tagtäglich auch im Grunde darum geht, ich beute Menschen in Ländern des globalen Südens aus mit der Art und Weise, wie ich in den meisten Fällen hier eben Profit schaffe. Und dafür werde ich gefeiert. Toll, wow, gesellschaftlich erfolgreich eben, großartig. Beruflich, Karriere, super. Da aber endlich mal klar gemacht, nee, weil es könnte eben aufgrund dieser arschigen Nummer meine Großmutter, meinen Großvater erwischen sozusagen, weil dem die Masken ausgehen und er keine mehr hat. Das finde ich eine ganz spannende doch Veränderung moralischer Wertvorstellung, weil es auf einmal nahe ist. Das ist der eine Punkt. Der zweite ist, dass auf einmal klar wurde, wir müssen solidarisch sein, anders werden wir es nicht schaffen. Und dann beispielsweise Ingenieurbüros dazu kamen zu sagen, hey, früher haben wir das produziert, jetzt produzieren wir natürlich Beatmungsgeräte. Ist doch klar. Und die machen wir frei. Ist doch auch klar. Also, dass da echt unglaublich spannende Perspektivwechsel stattfanden. Und nur einen dritten und vierten Punkt, den wir auch schon leicht angesprochen haben, innerhalb des Gesprächs deutlich zu machen. Und zwar der eine, dass durch Corona auch Care-Tätigkeiten wieder doch mehr Wertschätzung erfahren haben. Klar zu machen, stimmt, PflegerInnen sind eben sowas von systemrelevant und wichtig. Erstens. Und zweitens, der Ruf nach einem bedingungslosen Grundeinkommen immer größer wurde. Klar wurde, hey, irgendwie müssen wir die Leute doch jetzt über die Runden bringen. Das finde ich sehr, sehr spannend, also was da doch für auch Potenziale drin lagen.
Was können wir denn aus dieser Corona-Zeit mitnehmen, speziell auf das immer noch auf das heutige Arbeitsleben? Also wir sind noch nicht After Work, wir sind sozusagen noch in der aktuellen Work-Situation. Stichwort Homeoffice. Wie hast du das wahrgenommen, dass sich da auch einiges geändert hat?
Ja, da hat sich auf jeden Fall einiges geändert, alleine deswegen, weil dann mit der doch sehr entgrenzte Mobilität glücklicherweise radikal zurückgefahren wurde. Und übrigens auch ein großer Grund dafür ist, dass der sogenannte Welterschöpfungstag erst, in Anführungsstrichen, Ende August stattfand dieses Jahr und nicht, wie eigentlich prognostiziert, im Grunde schon Mitte, Ende Juli stattgefunden hätte eigentlich, wenn es so weitergegangen wäre. Also das ist ja etwas ganz, ganz Spannendes, was da passiert ist, ökologisch alleine, dadurch, dass wir nicht mehr mit dem unglaublichen Flugverkehr die ganzen Konferenzen und Sitzungen gemacht haben oder eben über den Individualverkehr und so weiter und so fort. Also das hat natürlich ein unglaubliches Potenzial geborgen, letztendlich klarzumachen, brauchen wir das eigentlich, was hier tagtäglich als Normalität verkauft wird. Darüber hinaus auch und damit einhergehend im Grunde, auch die Frage zu stellen, aber was brauchen wir jetzt eigentlich gerade wirklich? Also auch die Debatten um Kunst und Kultur. Ja, stimmt. Also eigentlich ist das was ganz Wichtiges, aber dafür haben wir kein Geld angeblich. Oder. Und dann vielleicht noch der letzte kleine Punkt ist, dass durch die Corona-Krise im Grunde nochmal neben dieser Wertschätzung für die Care-Tätigkeiten auch klar wurde, wenn wir etwas wirklich ernst nehmen und wenn wir etwas wirklich durchsetzen wollen, wenn wir wirklich etwas umsetzen müssen, dann können wir das tun. Von heute auf morgen können wir Veränderungen schaffen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil jetzt die Ausrede für die Frage nach Klimagerechtigkeit und 1,5 Grad Ziel nicht mehr gilt. Nicht mehr gilt zu sagen, nee, das können wir jetzt nicht ändern. Nee, sorry, das ist nicht möglich. Dafür haben wir kein Geld, dafür haben wir keine Kapazitäten. So können wir die Gesellschaft nicht umgestalten. Doch, können wir. Ganz klar.
Also Corona hat sozusagen gezeigt, dass wir eine Kompetenz oder eine Fähigkeit haben, diese Transformation anzugehen, notgedrungen, aber dass es im Prinzip jetzt diese Kompetenz auch braucht, die wir haben, die wir können, um eben andere Krisen, Stichwort Klimakrise, anzugehen, weil das einfach auch in dieser Hinsicht notwendig ist.
Ganz genau, das ist der entscheidende Punkt. Gleichzeitig schade, dass wir wieder aus der Not heraus eine andere Welt schaffen mussten, aber manchmal lernen wir es leider nicht anders. Ich mache mich immer stark dafür, lass uns gestalterisch mit den Potenzialen aus der Fülle heraus etwas verändern. Sicherlich hilft das auch, definitiv auch. Und gleichzeitig sind doch die Krisenmomente ein unglaublicher Transformationskatalysator. Wir sehen beispielsweise, dass Fukushima dafür verantwortlich war und gesorgt hat, dass wir doch nochmal darüber nachgedacht haben, wie die Energiewende, gerade bezüglich auch Atomkraftwerke, in Deutschland anders sich zu organisieren hätte.
Ja. Was glaubst du, wie wird sich dieses Thema Wertewandel durch die Corona-Krise noch weiterentwickeln? Magst du da eine Prognose wagen?
Prognosen sind immer sehr, sehr hellseherisch sozusagen. Der Versuch, einer WahrsagerInnenkugel zu bemühen und zu sagen, so und so wird es doch ganz klar. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass weiterhin auf jeden Fall die solidarischen Strukturen, die sich herausgebildet haben, mehr und mehr festigen, diese anderen Selbstverständlichkeiten zu schaffen. Mehr auch, und das ist das Wichtige, aufeinander Acht gegeben wird. In eben Kooperation statt Konkurrenz. Das klar ist genau. Alles allen und denen, die es gerade brauchen und nicht nur die, die eben zahlungskräftig sind.
Kooperation statt Konkurrenz.
Ich möchte vielleicht hinweisen, einen Punkt vielleicht, also dass wir Krisen eben auch nur in Kooperation überwinden können und statt in Konkurrenz. Aber eine vielleicht vertiefende Lektüremöglichkeit ist, auch von der lieben Friederike Habermann, ein Blog, den sie gestartet hat zu Beginn der Corona-Krise und jetzt Ende Juli dann doch erstmal geschlossen oder auf jeden Fall pausiert hat, unter ansteckendsolidarisch.de, also ein bisschen wortspielerisch, ansteckendsolidarisch.de hat sie jeden Tag dann eines dieser Beispiele rausgebracht, zu sehen, wow, was alles gerade passiert, was alles gerade echt ganz spannend ist.
Aber das heißt, den können wir noch nachlesen, auch wenn da aktuell keine Posts mehr eingestellt werden. Man kann zumindest nochmal auf der Webseite, auf diesem Blog zurückgehen und kann schauen, was sie da in den letzten Wochen oder Monaten geschrieben hat. Spannender Hinweis, vielen Dank dafür.
Genau. Ja.
Zum Abschluss, Stefan hat auch noch ein paar Fragen, aber ich für meinen Teil habe mir nochmal so ein paar ganz einfache Fragen rausgesucht, die ich dir einfach nochmal stellen würde. Du musst da gar nicht großartig drüber nachdenken, du kannst ganz impulsiv antworten. Es gibt wahrscheinlich auch keine langen Antworten. Erste kurze Frage, Fleisch oder Gemüse? Was kommt bei dir auf den Teller?
Gemüse.
Gemüse natürlich, Gemüse. Ich habe es mir fast schon gedacht. Auto oder Bus und Bahn?
Am liebsten Fahrrad oder zu Fuß, aber dann auch gerne Bus und Bahn.
Gehen wir mal zum Thema Presse und Medien. Spiegel oder die Zeit?
Boah, beides spannende Artikel. Manchmal Zeit vielleicht gerade erstmal so, weil ich mal eingeladen wurde. Uiuiui.
ARD oder Netflix?
Ja, dann ARD. Über Netflix verfüge ich gar nicht.
Anschließend gleich wieder die Frage.
Die Tagesschau ist sehr spannend.
Die Tagesschau ist spannend. Nächste Frage, leihen oder kaufen, haben wir, glaube ich, auch schon geklärt. Aber nochmal, genau, leihen, habe ich mir schon fast gedacht. Kaffee oder Tee?
Tee. Am liebsten irgendwie einer aus dem Garten. Salbei.
Das, was ihr selber anbaut und was sozusagen bei euch vor der Haustür wächst.
Was irgendwie wächst. Kreucht und fleucht, ganz genau.
Kreucht und fleucht. Gehen wir noch mal ein paar
oder was
Jahre,
gerettet ist.
Gehen wir noch mal ein paar Jahre zurück. Tobi, 7 Jahre alt. Welchen Ratschlag gibst du deinem jüngeren Ich? Was würdest du dir sozusagen noch im Alter von 7 Jahren mit auf den Weg geben, was du im Laufe deiner Entwicklung unbedingt machen solltest, beachten solltest, nicht machen solltest, lernen solltest?
Behalte deine Ideale. Mach weiter so und lass dich nicht verwirren von irgendwelchen Leuten, die sagen, du bist noch jung und naiv und träumerisch und idealistisch und das wird eh weggehen, wenn du erwachsen wirst. Glaub denen allen nicht und behalte deine Ideale.
Behalte deine Ideale. Schönes Schlusswort, Tobi Roswog. Vielen lieben Dank dafür, dass du zu Gast warst. Ich hätte es total schön gefunden und ich hoffe, wir können das wirklich mal nachholen, dass wir uns persönlich treffen und vielleicht dann nochmal auf dem Podium vom Markus Forum sitzen. Es war trotzdem oder vielleicht gerade deswegen, dass es eben eine tolle Alternative gab, dank Radio www. Ein super spannendes Gespräch. Ich habe viel mitgenommen, viel gelernt. Diejenigen, die uns zugehört haben, hoffentlich auch. Und Stefan hat auch noch fleißig mitnotiert und hat noch so ein paar Fragen, die wir gerne zum Abschluss nochmal an dich stellen würden, vielleicht um das eine oder andere nochmal zu vertiefen. Und gerne sage ich auch nochmal die Telefonnummer, falls jemand auch nochmal live hier ins Studio gestellt werden möchte, um seine Frage hier loszuwerden. Das ist die 06033 für Butzbach und dann die 895 165. Und Stefan, jetzt hast du nochmal das Wort und darfst auch nochmal ein bisschen kitzeln.
Genau, ich gehe vielleicht einfach mal so auf den Standpunkt der skeptischen Hörer, die zugehört haben und sich vielleicht schon die eine oder andere praktische Frage stellen. Ich frage mich immer noch, kann denn das, was du so beschrieben hast und das, was ihr ja auch bei euch im K20 tatsächlich umsetzt, also du hast es Utopieraum genannt, kann das denn tatsächlich auch über diesen Raum hinaus funktionieren? Weil am Ende seid ihr ja schon von Sachen von außerhalb des Raumes abhängig. Also ihr produziert wahrscheinlich, weiß ich nicht, euren Strom nicht selbst. Ich weiß nicht, ob ihr einen eigenen Brunnen habt, um mit Wasser versorgt zu sein. Auf jeden Fall braucht ihr ja durchaus auch Infrastruktur, die innerhalb eures Utopieraumes nicht vorhanden ist.
Danke dir sehr. Ein ganz wichtiger Punkt. Könnte ich hier ganz lange ausholen, um den Widerspruch möglichst aufzulösen. Und gleichzeitig will ich jetzt die ZuhörerInnen auch nicht zu lange
ganz praktisch langweilen. Sozusagen. Ja?
Auch wie geht ganz das? Praktisch, ganz genau. Also zum einen stimmt das definitiv, dass wir abhängig voneinander sind. Und das finde ich auch ganz wichtig und auch anzuerkennen. Ganz großartig. Unabhängig werden wir immer nur genannt, weil wir Geld in den Hemden haben und dächten, das wäre sinnvoll und wichtig. Ich glaube daran nicht. Ich glaube, es ist gut, das anzuerkennen, dass wir abhängig sind. Dass wir abhängig aktuell noch von der kapitalistischen Verwertungs- und Leistung Logik sind und vor allem der Wegwerfgesellschaft ist ein im Grunde, wie ich finde, notwendiges Übel und transformatorischer Prozess, dass wir noch nicht von heute auf morgen irgendwie autark uns organisieren, sondern im Prozess uns da befinden. Die Solarplatten liegen schon da, die wir auch gerettet haben in gewissem Maße von einer anderen Anlage, die nicht mehr gebraucht wurde und so weiter und so fort. Also Schritt für Schritt sich auf diesen Weg zu geben, ist ganz, ganz wichtig. Von heute auf morgen aber irgendwie die weiße Weste zu haben, ist gar nicht mein Ziel, sondern eben Schritt für Schritt sich auf den Weg zu machen.
Jetzt könnte ja zum Beispiel ein Mittel sein, um so einen schrittweisen Transformationsprozess anzustoßen, so im persönlichen Leben. Ich kaufe mir kein eigenes Auto, sondern mache Carsharing. Jetzt könnte ich noch einen Schritt weiter gehen. Wenn es kein gutes Carsharing-System gibt, dann mache ich so wie die Leute in Nordhessen. Die haben sich in einem kleinen Ort zusammengetan und jeder, der sein, sagen wir mal zumindest sein Zweitwagen eigentlich gar nicht so häufig braucht, weil er meistens einfach nur vor der Tür steht, der kommt in den Pool, dann sind da, weiß ich nicht, 40 Autos in dem Ort und dann sind es genug Autos, damit sich eigentlich gar nicht mehr so viele Leute ein Auto kaufen müssen. Aber am Anfang müssen ja irgendwo aber es geht ja nur, weil die Leute am Anfang sich mal ein Auto gekauft hatten. Also die Autos müssen ja irgendwo herkommen, damit man so ein Carsharing-System aufbauen kann.
Ja, also definitiv, dass heute sozusagen wir noch in Widersprüchen leben, ist ganz, ganz wichtig, dass wir später, also da gehe ich von aus, eben eine Produktion nach Bedürfnissen und Fähigkeiten schaffen können, in der es eben nicht unter Ausbeutung, Entfremdung und auch übelster Naturzerstörung stattfindet, sondern vor allem sich Wert gelegt wird, okay, jetzt haben wir schon ganz viele Autos, die müssen wir jetzt nicht neu, nur weil das Design sich geändert hat oder wie auch immer noch ein neues Feature dazu gekommen ist, kaufen, sondern auch das einfach weiterhin reparieren, weiterhin nutzen, ist etwas ganz, ganz Wichtiges an der Stelle.
Gut, die sind natürlich auch nur begrenzt. Irgendwann ist so ein Auto kaputt. Und wenn ja durch die Innovation es auch dazu kommt, dass Autos zum Beispiel, ja im Grunde genommen sind die Techniken ja besser geworden. Der Verbrauch ist eigentlich gesunken, wenn sie nicht gleichzeitig schwerer gewesen geworden genau. wären und so weiter. Aber jetzt sagen wir, jetzt wollen wir die Transformation zum Elektroauto vielleicht haben, weil das schon auch sinnvoller ist. Dann brauchen wir irgendwie was Neues. Und auch über, sagen wir mal, 500 Jahre gerechnet, also nach 100 Jahren ist so ein Auto vielleicht tatsächlich kaputt, auch wenn man es ein paar Mal repariert hat. Wie funktioniert das, wenn ich jetzt die Utopie ein bisschen größer denke, diesen Utopieraum und sage, ich habe eine ganze Stadt, die ist so ein Utopieraum und da habe ich so ein Carsharing-System und so weiter. Wie funktioniert das denn dann irgendwann, wenn es dann auch tatsächlich kein Geld mehr gibt? Ich habe ja dann keine Autoproduktionsfabrik im kleinen, beschaulichen Butzbach, sondern das wird ja wahrscheinlich an zentralen Standorten sein. Und dann muss ich ja irgendwie doch wieder Waren tauschen, um, weiß ich nicht, nach Rüsselsheim zu fahren und da ein paar Autos abzuholen, die wir halt in Butzbach brauchen. Wie funktioniert denn das dann? Einfach nur, weil ich sage, ja, ich brauche jetzt ein paar, so wie du das beschrieben hast. Also jeder, der etwas braucht, hat den Zugriff da drauf. Wie kann das funktionieren?
Tatsächlich ist das so. Also du meldest eben Bedarfe an. Das hört sich erstmal so komisch an und ich verstehe das total und es ist auch unvorstellbar. Der wichtige Punkt ist, also angenommen, in der Utopiesuppe, wie ich sie mir gerade vorstelle, ist das Haar, was du gerade gefunden hast, zu Recht da und am Ende produzieren sich vielleicht doch nicht genug Autos, wie eigentlich gewünscht wären, würde ich ganz klare Prioritäten setzen zu machen. Naja, also wofür brauchen wir Autos? Wir brauchen sie unbedingt für RettungssanitäterInnen. Wir brauchen sie unbedingt für Feuerwehr. Wir brauchen sie also für solche Strukturen. Für den Privat wäre dann vielleicht später erst. Und dann auch, wie können wir das gemeinschaftlich nutzen? Indem wir einen guten ÖPNV ausbauen, bräuchten wir ja schon mal wirklich weniger. Der Punkt ist, angenommen, du hast doch recht, und das möchte ich ja gar nicht bestreiten, es wäre nicht möglich, dass irgendwie der Bedarf von allen, die hier geschrien haben, gedeckt wird. Auch nach einer ganz klaren Reflexion und es ist ganz wenig nur, was wir brauchen, dann muss ich sagen, ja, dann wird das so sein, dass wir eben nicht genug irgendwie herstellen konnten. Heute aber, und das finde ich ganz wichtig zu bedenken, wenn das heute ja funktioniert, funktioniert das nur, weil andere ausgebeutet werden. Und nicht nur ein bisschen irgendwie, weil sie nervigerweise am Band bei VW lange stehen müssen, sondern alleine schon in den Ressourcen im Grunde Herstellungen letztendlich das Ganze zu fördern. Wenn wir jetzt nicht in einem ganz großen, sondern eher in einem kleineren, obwohl für die Elektromobilität auch das brauchen wir, Coltan und Tantal beispielsweise im Kongo vor allem von kleinen Kindern abgebaut wird in den meisten Fällen, würde ich sagen, ja, wenn das nicht geht, dass wir in einer freien, solidarischen Gesellschaft schaffen, dass Menschen sich so organisiert bekommen, dass das, was sie brauchen, da ist, dann ist das halt so. Also dann ist es eben nicht, wie ich finde, okay zu sagen, ja, dann füllen wir weiterhin Geld an und beuten andere Menschen aus und zwingen sie dazu, etwas zu machen, worauf sie gar keine Lust haben oder darunter sogar sterben. Das würde ich sagen, dann müssen wir kreativ werden, auch auf dem Prozess und solche Fragen versuchen zu klären. Das ist nicht von heute auf morgen, sondern eine Gesellschaft erfindet sich auch nicht am Reißbrett. Das ist mir auch nochmal wichtig. Ich habe keinen 10-Punkte-Plan, den ich sage und dann gehen wir den mal kurz, sondern er ist im Prozess und auf dem Weg dahin merken wir noch, was ich heute gar nicht sehen kann, weil sich so viel verändert und so viele andere Möglichkeiten sich auch noch aufmachen. Das ist mir ganz wichtig. Also, um nur einen Punkt zu nennen, also tatsächlich war ja mal die Idee, ja, 3-Liter-Auto wäre doch nicht schlecht. Ist kaum produziert worden aus der Wirtschaft, also im Grunde gar nicht, weil genau Autos immer schwerer wurden, auch wenn Motoren angeblich effizienter wurden und. Dann haben sich mal commons-strukturierte, organisierte Leute, also Menschen, die gesagt haben, hey, wir haben jetzt Bock, das zu machen, als ein Projekt Open Source zusammengetan. Innerhalb von im Grunde 3 Monaten hatten sie wirklich das 3-Liter-Auto organisiert. Also es ist spannend sozusagen, durch auch sowas wie 3D-Drucker und so, können wir Produktion nicht mehr so zentralisiert, sondern auch dezentral stattfinden lassen. Das erschafft unglaubliche Spielräume. Ja, also das nur so als ein Punkt, der ein bisschen konkreter wenigstens ist, wenngleich ich damit nicht sagen kann, was ist in dem Fall, wenn wir vielleicht doch ein bisschen zu wenig von Aluminium, Stahl oder was auch immer haben und dementsprechend gar nicht das Auto produzieren können. Genau.
Früher war das vielleicht noch anders, da hat irgendwie jeder sein Häuschen gehabt und mehr oder weniger selbst gebaut. Wer heute ein Haus bauen möchte, damit er ein Dach über dem Kopf hat, was du ja vorhin gesagt hast, das sollte jeder haben, der muss es ja auch nicht unbedingt alleine bauen. Also Michi und ich, wir könnten uns zusammentun und noch 5 Leute dazu und dann bauen wir halt ein großes Haus für alle. Das wäre vielleicht auch so ein bisschen die Idee, um die Ressourcen besser zu nutzen. Du brauchst nur eine Küche, nur eine Waschküche, nur eine Hürde, was man halt so braucht, ganz nur genau. Einmal. Ja. Und dann teilt man sich das halt. Ist ja eigentlich viel sinnvoller. Okay. Trotzdem, ein Haus bauen ist schweineteuer. Das können sich viele Leute nicht leisten. Deswegen wohnen sie halt zur Miete. Das ist ja auch deswegen, also einerseits ist es teuer, weil viele Arbeiter bezahlt werden müssen, die Arbeitsstunden, ne, das kostet halt. Aber es werden ja tatsächlich auch Materialien gebraucht. Und die werden ja seit vielen 100 Jahren eben getauscht über Münzen, weil irgendwo eben das Material herkommen muss. Wie kann das funktionieren, wenn wir kein Geld mehr haben? Und trotzdem alle ein Dach über den Kopf brauchen. Wo kommt's her, das Dach über den Kopf?
Genau. Also zum einen auch da wieder erstmal vorhandenes sinnvoll nutzen. Also aufhören, weiterhin Grünflächen zu versiegeln. Warum denn? Wenn wir wirklich unglaublich viel Wohnraum haben. Also ich hatte vorhin ja gesagt, 2 Millionen Wohnungen, die leer stehen. Mal x Zimmer ist eine unglaubliche Fülle an Wohnraum also da. Darüber hinaus, wenn ich mir angucke, auch das vielleicht eine Aufgabe von Kirche, wenn wir da vorhin waren. Gerade ältere Menschen, die dann alleine in ihrem Haus leben mit irgendwie 2 Stockwerken, 10, 15 Zimmern manchmal. Also bei meiner Großmutter war das so. Gegen Ende. Wo ich denke, lass uns doch da versuchen, irgendwie sinnvolle andere Methoden zu schaffen, wo auch irgendwie alle von profitieren, alle von irgendwie am Ende mehr von haben, indem beispielsweise generationsübergreifendes Wohnen gemacht wird, wo StudentInnen dann beispielsweise, natürlich in einem Prozess nicht vorgesetzt, und das müssen jetzt alle machen, aber mehr und mehr auf jeden Fall in Sichtfeld rücken, um überhaupt Möglichkeitsfelder zu schaffen. Mhm. Also kurz und knapp, erstmal das nutzen, was da ist. Und dann sagst du zu Recht, naja, aber auch irgendwann wird da mal ein Haus nicht nur reparierungswürdig sein, sondern warum auch immer, weil vielleicht auch einfach durch den Wind umgefallen, also ne, kann ja alles passieren.
Energieeffizienz geht nicht mehr so mit den alten Häusern, macht viel mehr Sinn, die neu zu bauen, sagen wir mal.
Das würde ich nicht sagen, tatsächlich. Aus einer ökologischen Perspektive ist es eher ratsam, vorhandenes sinnvoll zu nutzen. Es gibt für ganz, ganz wenige Materialien oder vielmehr Strukturen gilt, es einzureißen, anstatt zu sanieren oder weiterhin aufrechtzuerhalten. Für Atomkraft unter anderem, für Kohlekraft. Aber insgesamt gilt tatsächlich, dass sehr viel sogenannte graue Energie schon in den Sachen drinsteckt. Das möchte ich kurz vielleicht erläutern, weil es doch wichtig ist. Und zwar kennen wir virtuelles Wasser. virtuelles Wasser ist sozusagen, wir haben nicht nur einen direkten Wasserverbrauch durch Händewaschen, durch Zähneputzen, durch aufs Klo gehen, durch und so weiter und so fort, Geschirr spülen, sondern auch indirekt durch das, was wir an Produkten nutzen. Also wir haben 120 Liter ungefähr pro Tag pro Person in Deutschland an direktem Wasser und virtuelles Wasser, also indirekter Wasserverbrauch, liegt tatsächlich bei 4.000 bis 5.000 Liter durch das T-Shirt, was ich anziehe und baumwollmäßig schon ziemlich viel Wasser gefressen hat sozusagen oder verbrauchte und. Das Steak, ne, was vorhin ja angesprochen wurde, Fleisch oder Gemüse. Fleisch hat, je nachdem, was du da nimmst, einfach einen x-fach viel höheren, also nicht nur irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, sondern wenn du anguckst, beispielsweise jetzt in einem schlimmen Fall, das argentinische Rindsteak mit irgendwie 20.000 Liter Wasser pro Kilo oder irgendwie das Kilo Äpfel mit 700 Litern pro Kilo. Ja, also ein unglaublicher Faktor, der dazwischen liegt. Kurz und knapp, an der Stelle gibt es das auch für Energie. Das heißt, ich habe nicht nur einen direkten Energieverbrauch, wie wir es jetzt hier haben, beispielsweise über die Telefonleitung, sondern auch die ganzen Geräte, die das hier überhaupt erst möglich machen, haben einen indirekten Energieverbrauch. Durch die Herstellung, durch die Produktion, durch die Entsorgung am Ende und. Das heißt, da steckt schon richtig viel drin. Deswegen würde ich auch sagen, sowas wie eine Abwrackprämie ist eigentlich nicht, so wie am Anfang ja immer postuliert, eine ökologische Umweltprämie, sondern eben wirklich nur eine Abwrack- und Wirtschaftsankurbelungsprämie. Nichts anderes, weil wenn ich das 10 Jahre oder ältere Auto verschrotten lasse, was ja vollkommen absurd ist, funktionsfähige Autos kaputt machen zu können, um dann irgendwie Neues zu kaufen, ist in so einem Mittelklassewagen, also durchschnittlich, schon mal 30.000 Kilowattstunden Energie drin, ohne dass sich ein Millimeter bewegt hat. Also das ist einfach unglaublich viel Energie. Durchschnittlich ein 4-Personen-Haushalt 10 Jahre lang mit Energie zu versorgen. Das sich deutlich zu machen, ist wichtig und dementsprechend doch in den allermeisten Fällen, das muss man natürlich von Objekt zu Objekt dann nochmal angucken. Aber tatsächlich das Sanieren und Reparieren lohnt im Vergleich zu Abreißen, Neuaufbauen.
Okay, aber trotzdem nochmal zurück zur systemrelevanten Krankenschwester, die dieser Tage so gerne genannt wird, die kein Einkommen hat, um sich bisher jedenfalls ein Haus zu kaufen. Die hat auch nichts geerbt, die hat einfach nur ihr Einkommen und muss sehen, dass sie da irgendwie über die Runde kommt. Dispo geht auch nicht. Wie kommt die an ihr Haus?
Ja genau, das ist ja das Problem. Deswegen würde ich sagen, wenn wir Geld und Eigentum abgeschafft haben, ist klar, du hast natürlich logischerweise Recht auf ein, nicht Haus, wie ich sagen würde, sondern auf das, was du brauchst. Und das ist in den wenigsten Fällen, ich brauche ein Haus. Das ist ja auch eine gesellschaftliche Normalitätsvorstellung. Ein
kleines.
Wenn du was bist.
Und kleines. Ja. Oder mit Michi und uns allen zusammen, haben wir ja schon gesagt.
Stefan träumt schon davon, bauen ist jetzt weg, aber wir sanieren und wir suchen uns jetzt demnächst irgendwas.
Also gemacht werden muss es ja trotzdem und vielleicht kann die Paula das halt nicht selbst bauen, weil die muss...
Nee, definitiv.
Genau, also Arbeitsteilung muss es ja trotzdem geben, aber wie kommt es dazu, dass jemand das Haus für Paula baut?
Also es gibt Menschen, die sagen, ich habe Bock zu bauen. Da gibt es Menschen, also definitiv, jenseits von, ich werde gezwungen, irgendwie was zu bauen, sondern ich habe einfach Bock. Also jetzt bei uns ist ein Schreiner, der macht das nicht, weil er irgendwie das muss, sondern weil er einfach Bock hat, Holz zu bearbeiten. Ja, und der gibt das natürlich rein einfach. Also der gibt einfach der Paula dann, wenn sie sagt, ja, übrigens, hier Haus muss repariert, von mir ist auch neu gebaut werden, warum auch immer es das jetzt braucht, haben aber alle irgendwie doch clever abgestimmt und gemerkt, ja, stimmt, braucht es wirklich. Dann baut der Valentin eben gerne mit noch anderen Leuten, mit einer Maurerin, mit einer wie auch immer noch, gemeinsam dieses Haus. Weil nämlich Valentin, genauso wie die Maurerin, genauso wie auch die Krankenpflegerin, weiß, naja, für mein Essen ist gesorgt, weil andere Menschen kümmern sich darum. Andere Menschen kümmern sich um noch andere Lebensbereiche. Das ist die Idee, dass wirklich dieses Beitragen statt Tauschen, gib einfach rein, was du reingeben kannst und magst und nimm raus, was du brauchst.
Und ist das auch sozial? Weil vielleicht jemand... keine Ahnung, der ist nicht so motiviert, kann nicht arbeiten, will nicht arbeiten, ist krank, was auch immer. Wird der geschützt?
Ja? Ja, na klar. Also du hast einfach ein Recht auf das, was du brauchst, egal ob du was leistest oder nicht, das ist doch klar.
Muss ich aber vereinbaren, also muss man in so eine Art Grundgesetz reinschreiben oder so.
Haltung, voll.
Also darauf müsste sich ja die Gesellschaft dann sozusagen einigen und das in einem Gesellschaftsvertrag, sage ich mal, festschreiben, zum Beispiel in einem Grundgesetz.
Das wäre das Commitment, ne? Du vereinbarst dich auf, es gibt das bedingungslose Grundauskommen, es gibt das bedingungslose Grunddach oder Grundzimmer, wie auch immer, es gibt das bedingungslose Grundnahrungsmittel oder das Grundessen, was auch immer. Das ist sozusagen das, was wir brauchen. Paula, die Krankenpflegerin, hat dann entsprechend nicht unbedingt das Haus, ja, sagte Tobi ja eben auch schon, muss es denn das Haus sein, aber sie hat ein Dach über dem Kopf, sie kann dort wohnen.
Also sie kann natürlich auch ein Haus haben, wenn sie sagt, sie braucht es unbedingt, aber ich möchte diese Normalitätsvorstellung in Frage stellen, dass alle sagen, sie bräuchten jetzt ein Haus. Also Das ist mir das Entscheidende. Das heißt nicht, dass alle so leben wie hier in der K20 und irgendwie mal gucken, wo sie gerade vielleicht ein Bett noch frei haben, obwohl es hier das Haus ist sozusagen. Und das geht mir gar nicht darum. Es geht nach Bedürfnissen und Fähigkeiten. Was du brauchst, kriegst du, und was du reingeben kannst, machst du halt. Fertig. Und das ist in unterschiedlichsten, diversen Lebensbereichen der Fall. Menschen, die eben in der Landwirtschaft sich organisieren, Menschen, die in dem Bau sich organisieren, Menschen, die in der Pflege sich organisieren und. Das ist was ganz, ganz Spannendes. Und klar, Menschen auch, gar kein Problem, die aus welchen Gründen auch immer jetzt erstmal direkt scheinbar nichts beitragen können. Auch das finde ich spannend, ne? Woran soll ich überhaupt sehen, ob Menschen nichts beitragen können oder nicht? Ja, also ich erinnere mich da gerne ein bisschen natürlich auch aus Kindheitstagen romantisch an Frederik die Maus, die ja angeblich nichts beitragen kann. Lesen wir dann Kindern vor dieses schöne Buch, aber am Ende heißt es dann, ja, wenn du nichts leistest, kriegst du auch nichts. Und das ist ja das Spannende. Du sagst, naja, es muss irgendwie frei oder dann irgendwie festgeschrieben sein, ja, freie Menschen in freien Vereinbarungen, die brauchst du auf jeden Fall. Gleichzeitig ist spannend, dass zu Recht auch ein paar eben Härchen in der Utopiesuppe, in dem heutigen Vorstellbaren auf jeden Fall, zu finden sind, definitiv. Und da kann ich die eine oder andere vielleicht manchmal, wenn ich länger aushole, besser irgendwie klären, manchmal auch nicht, wie auch immer. Der Punkt auf jeden Fall, heute passiert so viel Unglaubliches, Grausames, wie ich finde, ekelhaftes, menschenunwürdiges, also auch die Frage nach, wie wir heute Menschen grundsichern, na, wie tun wir das denn? Auf eine, wie ich finde, ziemlich widerliche Art und Weise, indem wir Menschen stigmatisieren als angeblich faul, als arbeitslos, wie absurd. Also Menschen
und das Geld ist ja auch viel zu knapp, davon kannst du ja nicht wirklich so leben.
Und, du kannst kaum leben. Obwohl, und dann kann das Existenzminimum, was du bekommst, was eh schon zu knapp ist, auch noch gekürzt werden. Ich habe im Mathematik-LK, Leistungskurs damals gelernt, dass ein Minimum nicht gekürzt werden kann. Das ist das Minimumste. Ja? Da geht nichts drunter. Aber wir kriegen es fertig, das noch zu kürzen. Ja. Also ich finde es eine ekelhafte Zwangseinrichtung durch Arbeitsamt und Co., Jobcenter, wo ich denke, das kann doch nicht unser Ernst sein und irgendwie das als eine soziale Errungenschaft zu bezeichnen und übrigens ja SPD und Grüne letztendlich mit dem Agenda 21-Prozess auf die Wege gebracht haben. Also, wo ich denke, Leute. Und dann halten wir daran fest, klar, weil das irgendwie erstmal ein bisschen ist von, ja, es ist sicher und ja, mir geht es ja eigentlich auch ganz gut und so. Aber ich glaube, wir brauchen wirklich radikal den Umbau.
Ich würde gerne nochmal kurz zurückkommen. Wir hatten das jetzt mit dem Haus geklärt. Und wir haben darüber gesprochen, wir sprechen hier über so eine Internetleitung und da steht ganz viel, das hast du das erklärt, ne, mit der Energie, die da eigentlich noch drin steckt, die man erstmal gar nicht so auf dem Schirm hat. Das alles können wir aber auch nutzen, weil es Innovationen gibt, weil Menschen was Neues entwickeln, heute viel angetrieben dadurch, ja, wenn ich da was Neues habe, dann wollen das alle kaufen. Ja, also wenn keiner das Smartphone entwickelt hätte, dann hätten jetzt nicht alle Smartphones gekauft, aber weil alle Smartphones gekauft haben, kann man damit halt Geld verdienen. Wird es diese Innovation trotzdem geben?
Ja, definitiv. Und gleichzeitig ist die Frage, brauchen wir diese Arten von Innovationen, jedes Jahr das neue Handy, alle 5 Jahre das neue Auto und so weiter und so fort? Oder geht das alleine ökologisch gar nicht? Jetzt mal gefragt, auch wie das sozial dann veränderbar wäre. Aber ökologisch alleine schon mal nicht, sehen wir das. Kurz und knapp ist mir wichtig, klar zu machen, dass eine Gesellschaft, die auf Kooperation aufbaut, anstatt an Konkurrenz, die durch Patente, also eigentumsmäßig und Wettbewerb im Grunde viel schlechter gestellt ist. Also das ist wirklich, also auch Studien zeigen, dass psychologische Experimente, Gruppe A und Gruppe B werden in verschiedene Versuchsräume gepackt, beide kriegen die gleiche Aufgabe. Der einzige Unterschied ist, Gruppe A wird gesagt, wenn ihr schneller seid als Gruppe B, kriegt ihr das Geld, wie viel auch immer. Und Gruppe B wird gesagt, macht einfach die Aufgabe, löst sie. Und wer ist schneller? Tatsächlich in allen Fällen die Gruppe B, weil da kein Druck ist. Und das möchte ich mal klar machen. Die Person, die das Smartphone erfunden hat, oder revolutioniert auf jeden Fall, Steve Jobs an der Stelle, müssen wir jetzt einfach ehrlicherweise mal sagen, war einfach auch ein krasser Nerd. Also der hat einfach Bock sozusagen, was zu entwickeln. Den hat aus meiner Perspektive, ich meine, das kann man ja auch sehen.
Hat seinen Arbeitern aber auch ordentlich auf die Finger geklopft jeden Tag.
Ich will gar nicht sagen, also dass das mit manchmal auch sicherlich nicht gerade freundschaftlichen Arten und Weisen einhergeht, will ich gar nicht sagen. Also bin ich voll bei dir auch. Aber um ein anderes Beispiel zu bemühen, was wahrscheinlich einfacher ist an der Stelle. Albert Einstein hat 1905 E=mc² formuliert. Nicht, weil er im Wettbewerb mit irgendwem anderen stand, sondern weil er einfach ein unglaublicher Nerd war. Und vielleicht hat er auch nochmal anderen Leuten auf die Finger gehauen, wer weiß. Aber der Punkt auf jeden Fall, dass es nicht passiert, weil er im Wettbewerb mit anderen stand, sondern weil er gesagt hat, hey, ich habe einfach Bock, sozusagen was zu verändern.
Hat er ja auch ausgesucht, weil er war Wissenschaftler und dann hast du ja Zeit zu forschen und sich mit solchen Sachen auseinanderzusetzen. Ja. Beispiel genau, wären vielleicht auch noch diese freien Softwareprojekte, also Open Source und so, wo Leute sich
Wikipedia
auch...
Wikipedia zum Beispiel, dass das die gesamte Wissenslandschaft verändert hat, Enzyklopädien überflüssig gemacht hat, die nicht mehr mit Brockhaus und Co. privat eigentumsmäßig teuer verkauft wurde, das Wissen sozusagen, ist doch ein super, wie ich finde, spannendes Beispiel. Ubuntu, also die ganze Linux-Reihe und zeigt, dass alleine da freie Software, die übrigens nicht nur virtuell, sondern auch mittlerweile viel mehr auf freie Hardware entwickelt wird. Genau unter diesem Credo. Kooperation statt Konkurrenz.
Geht aber im Moment nur, wenn die Leute, die das machen, anderweitig geldmäßig ausgesorgt haben. Und das müsste man dann abschaffen sozusagen.
Genau, abschaffen und auf dem Weg dahin solidarisch sein. Das heißt, also auch ich brauche ja irgendwie ein bisschen Zugang zu Geld, habe das zufälligerweise auch, würde aber nicht sagen, dass es mein Geld ist. Sondern ich habe nur zufälligerweise Zugang zu diesem Geld. Mhm. Aber das macht mich noch nicht zu so einem, oh, ich bin nicht toll, jetzt war ich da bei VW, 1000 Euro an den anderthalb Stündchen, oh, bin ich krass, cool, wie auch immer. Nein, ich habe zufälligerweise Zugang zu diesem Geld. Auch übrigens daher, weil ich zufälligerweise in eine Struktur hineingeboren wurde, in eine Familie, die mir schon die Vorteile gegeben hat, überhaupt erst hier zu sein, wo ich jetzt bin. Ja, das ist auch deutlich zu machen. Also dadurch kann ich gar nichts für. Es war einfach ein reinster Glücksfall sozusagen, wenn Mensch so sprechen möchte. Und dementsprechend leite ich für mich auch ab. Es ist nicht mein Geld. Mein Geld, dein Geld, das sind doch bürgerliche Kategorien, würde das Känguru an der Stelle sagen, von Marc-Uwe Kling. Kurz und knapp auf jeden Fall sagen wir dann, wir sind in der gemeinsamen Ökonomie. Das heißt, wir teilen es mit mehreren Menschen einfach das Konto. Da geht Geld rein, was reingeht, geht runter, was runtergeht. Und damit haben wieder andere Menschen die Möglichkeit eben, vielleicht mal nicht Zugang zu Geld zu haben, direkt, also indem sie selber irgendwie zufälligerweise Zugang zu Geld haben, sondern dann sich irgendwie vollkommen aktivistisch einbringen können in den Dannenröder Forst, um nochmal das Beispiel zu nennen, oder beispielsweise in irgendein Open-Source-Hardware-Projekt oder.
Genau. Jetzt hast du ja schon ziemlich am Anfang gesagt, einen Schalter umlegen und wir gehen auf einmal den Weg dieser neuen Welt, das geht nicht. Wir können es nur durch Transformationsprozesse nach und nach dorthin entwickeln.
Ganz genau.
Jetzt gibt es solche kleinen Projekte, die vielleicht auch mit der Zeit ein bisschen größer werden, von denen du schon berichtet hast, die du auch teilweise selbst durchführst. Aber am Ende brauchen wir dann eigentlich eine, ich sag mal, einen Anstoß durch eine staatliche Steuerung, durch Gesetze und so weiter, was dann eben dazu führt, dass es für alle verbindlich wird? Also diese Steps auf dem Weg hin zu der neuen Welt, sage ich mal.
Also ich sehe auf jeden Fall nicht, dass irgendwie demokratisch gewählte Regierungen in einem gesellschaftlichen Wandel vorauseilen und damit irgendwie groß Wandel gestalten. Also konkret gemacht ist es logisch doch, dass CDU, SPD, wer auch immer dann am Ende gewählt ist, gar nicht sozusagen von sich auf die Idee kommen kann, emanzipatorische Ideen nach vorne zu bringen, sondern immer nur hinterher eilen kann. Und deswegen sage ich ganz klar, Wandel geschieht von unten. Das können wir an drei Beispielen, ich mache jetzt nur zwei Beispiele auf, Gentechnik. Wir haben keine Gentechnik hier in Deutschland wenigstens direkt in den Läden liegen, weil damals Leute gesagt haben, wir machen Feldbefreiung, wir zerstören diese Genversuchsfelder. Definitiv. Das geht nicht, dass uns hier etwas vorgesetzt wird. Und dann erst ist der gesellschaftliche Bewusstseinsstrang angegangen zu merken, okay, was machen wir eigentlich gerade? Oder letzter Punkt an der Stelle, Hambacher Wald, weil es so ein populäres Beispiel geworden ist. Als ich 2012 das erste Mal dort war, war das noch gar nicht populär. Aber auch da haben es im Grunde die Grünen in Landesregierungsverantwortung geschafft zu sagen, naja, jetzt müssen wir den Hambi wohl wegreißen, ist ja Erdöl drunter, ist ja Kohle drunter. Also definitiv, müssen wir wohl machen. Und dann aber geschafft wurde, ein breites Bündnis aufzubauen von den Aktivistinnen vor Ort, von unten sozusagen, die gesagt haben, nein, da stellen wir uns in den Weg, da sind wir widerständig, da machen wir nicht mit. Ein gesellschaftliches Klima auch geschaffen hat, dass auf einmal es tagtäglich in den Medien war, in Tagesschau und darüber hinaus dann die Möglichkeit brachte, großartigerweise, doch das Bündnis groß genug zu machen und zu merken, nee, so geht's nicht. Und das finde ich was ganz Wichtiges. Also von unten wieder schaffen müssen. Wie wir das dann festigen, würde ich sagen, sind freie Menschen in freien Vereinbarungen, muss aus meiner Perspektive und sollte sogar aus meiner Perspektive nicht in Nationalgrenzen gedacht sein und irgendwie in Staaten, sondern in der Idee, freie Menschen in freien Vereinbarungen und das viel im Grunde kleiner gedacht auch, wo kooperativ über das Internet, was du ja auch schon angesprochen hast, eine ganz wichtige Sache definitiv kommuniziert und koordiniert werden kann.
Jetzt gibt es aber andere, die sagen, wenn man jetzt zum Beispiel am Anfang geht es ja jetzt bei den Transformationsprozessen in Richtung, sage ich mal, CO2-Abgabe, Das wären im Moment Instrumente, die man versucht einzuführen, um eben nachhaltiger zu wirtschaften und Dinge einzupreisen. Das wäre ja vielleicht auch so eine Transformation, dass man schon mal dafür sorgt, dass Dinge eingepreist werden, die bisher nicht eingepreist werden. Da heißt es schon, damit in diesem Transformationsprozess das abgefedert wird, dass keine sozialen Härten entstehen, geht es nicht ohne staatliche Steuerung, die dafür sorgen, dass eben keiner während des Transformationsprozesses völlig hinten runterfällt, weil das würde ja auch gegen die eigentliche Idee sprechen, jeder kriegt das Dach über dem Kopf, das er braucht.
Also erschließt sich mir nicht ganz, ehrlich gesagt, weil, also was spricht denn dagegen, dass wir uns gemeinsam organisieren? Also dieses Haus hier zum Beispiel, was Menschen ein Dach über dem Kopf ermöglicht, die sich politisch engagieren wollen, habe ich ja nicht gemacht, weil ich daran irgendwie profitiere oder so, sondern ich baue jetzt schon alternative Strukturen auf, eben Infrastruktur tatsächlich, wo Menschen in dieser Idee schon leben können. Also das hat gar nichts mit irgendwie einer staatlichen Struktur zu tun, sondern machen eben Leute, die sagen, hey, wir brauchen das. Und da warte ich nicht, bis ich irgendwann gnädigerweise irgendwie vielleicht mal was bekomme, sondern nee, da bauen wir jetzt schon andere Sachen auf. Und deswegen, und da hast du ja vollkommen recht, müssen wir die ökologische mit der sozialen Frage zusammendenken und nicht gegenseitig ausspielen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Deswegen, alle Dörfer bleiben. Da wird doch gemeinsam geschaut, wie können wir im Rheinischen Braunkohlerevier eben dafür sorgen, dass wir eben hier jetzt Strukturen schaffen, die unabhängig von dem großen Arbeitgeber RWE und dementsprechend dem Braunkohletagebau gemeinsam eben andere Strukturen schaffen können. Und das finde ich was ganz, ganz Wichtiges. Klar kann auf dem Transformationsprozess auch durch dann staatliches Nachziehen in den meisten Fällen eben, weil sie von sich alleine nicht drauf kommen würden, zu sagen, da müssen wir jetzt mal hier was ganz Emanzipatorisches machen, sicherlich auch nochmal Sachen gekräftigt werden. Also da will ich gar nichts gegen sagen, aber ich mache mich trotzdem stark für die außerparlamentarische Opposition, wenn wir so sprechen wollen. Also die Idee zu sagen, außerhalb der Parlamente schon mal auf der Straße kämpfen für das gute Leben für alle und nicht nur auf der Straße dafür kämpfen, widerständig sein oder dann im Wald oder wo auch immer es gerade notwendig ist, sondern konkret eben Räume zu schaffen, die hier und jetzt schon ein anderes Miteinander möglich machen.
Und die es erlebbar machen, ne? Das ist so das, was ich rausgenommen habe. Also du kannst da hingehen, du kannst das sehen, du kannst das hören, du kannst das riechen, spüren, schmecken, ausprobieren, auch wenn es sozusagen
sagen, das gefällt
die
mir,
kleine
das gefällt
Insel ist, aber cool. Es ist da und es ist wirklich fassbar, greifbar. Und vielleicht gibt's dann irgendwann nach dem ersten Raum, den zweiten, den dritten, den vierten. Die Welt ist groß und das, was ich auch mitgenommen habe oder was du ja auch nochmal wirklich bekräftigt hast, ne, nicht nur drüber sprechen, sondern was tun, anfangen, was machen.
Ganz genau.
Und am Reißbrett lässt es sich eben doch nicht zu Ende entwerfen. Das haben wir ja auch gelernt heute Abend.
Dann ist es nur Theorie,
da
genau.
Da bin ich voll dabei.
Es muss vom Reißbrett in die Praxis, auf jeden Fall.
Ja, wir könnten noch ewig weiter sprechen, wahrscheinlich. Das Thema geht nicht zu Ende.
Absolut nicht.
Aber war schön.
Tobi, vielen lieben Dank fürs Dabeisein bei diesem ersten virtuellen Markus-Forum. Wie gesagt, die Einladung nach Butzbach steht. Komm sehr, sehr gerne vorbei, wenn die Zeiten mal wieder andere sind und man vielleicht auch wieder gut reisen kann und nicht diverse Einschränkungen hat. Ich denke, es war eine gute Entscheidung, es zu machen. Also da sind wir auch wieder beim Machen, das auf diesem Wege zu machen. An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön von Christoph Baumann und von mir an Stefan Erbe, der uns hier toll begleitet hat und an das ganze Team von Radio WWW. Und das nächste Mal hören und sehen wir uns hoffentlich wieder live in der schönen Markuskirche auf dem Podium. Das Ganze kann man da trotzdem nochmal streamen für die Leute, die nicht mehr dabei sein können. Dafür ist es, glaube ich, auch eine gute Technik. Und Tobi, du bist, wie gesagt, herzlich eingeladen, mit dabei zu sein. Nächstes Jahr soll es wieder ein Markus-Forum geben, das dritte seiner Art. Wenn wir wissen, wann es soweit ist, wie es stattfinden kann und wer mit uns über ein spannendes, aktuelles Thema spricht, dann lassen wir es natürlich wissen. Und ich darf mich verabschieden, sage danke fürs Zuhören, fürs Dabeisein und dir, Tobi, nochmal vielen lieben Dank für deine engagierte Art, für das tolle Gespräch und für deine Ideale, die du hoffentlich, so hast du es dir auch selber gewünscht, beibehältst. Vielen Dank.
Herzlichen Dank auch.
Ich sage auch vielen Dank, entlasse jetzt alle Hörer in unseren Musikmix, der natürlich wie immer rund um die Uhr weiterläuft. Morgen Abend um 19 Uhr ist auch wieder Live-Sendung. Mal sehen, was wir morgen machen. Und ansonsten bleiben Sie uns treu und hören Sie weiter zu. Wir freuen uns drauf. Schönen Abend. Tschüss.